Hallo
und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Es ging mal wieder ins Kino und zwar auf eine Runde Tischtennis. Wir reden über Marty Supreme von George Safdie.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Guten Tag.
Und Lukas Gröning, das ist meine Wenigkeit. Und wir haben uns heute zusammengefunden, um Marty Supreme zu besprechen, den aktuellen Film von George Safdie, der gerade im Kino läuft. Wir hatten ja ursprünglich den Plan, uns Longlegs anzugucken. Das ist ein Film, den du vorgeschlagen hast, von Osgood Perkins aus dem Jahr 2024. Waren dann allerdings im Kino, haben diesen Film gesehen, Marty Supreme, und haben uns gedacht, nee, das schieben wir jetzt dazwischen und werden dann Longlegs einfach auf die nächste Episode verschieben.
Ja, also machen wir das. Mit dem Jahresrückblick waren wir ja relativ spät dran. Jetzt sind wir mit Marty Supreme eigentlich mal just in time, kommt auch selten vor. Aber das ist ja gerade noch ein Kinofilm, den man ja zumindest in aller Aktualität besprechen kann. Ich glaube, wir waren sogar beide zweimal im Kino, sind also bestens vorbereitet. Ich freue mich auf die Folge. Wir haben uns wirklich sehr wenig abgesprochen. Es gab quasi kein Vorgespräch. Das wird hier wirklich ein jungfräuliches Gespräch. Bin gespannt, wo wir dann am Ende bei rauskommen, an welchen Themen wir uns festbeißen. Aber ich denke mal, der Film hat einiges zu bieten. Sonst hätten wir auch nicht die Entscheidung getroffen, den jetzt ja, relativ kurzfristig für unsere Verhältnisse nochmal auf den Tisch zu legen und zu sezieren. Gucken wir mal.
Ganz genau. Und apropos gucken wir mal, was hast du denn zuletzt so geguckt, davon abgesehen? Das ist ja das, was wir immer vorschieben sozusagen, bevor wir über den Film der jeweiligen Episode sprechen. Was wir ansonsten so zuletzt gesehen haben, wie sieht denn das da so bei dir aus, Lukas?
Also kurz nach unserem Jahresrückblick konnte ich mich natürlich wieder Filmen widmen, die jetzt vielleicht nichts mit dem Jahr 2025 zu tun haben. Und daher bin ich ins Kino gestiefelt und war bei einem Film, der im Jahr 2026 erschien, um natürlich für den nächsten Jahresrückblick schon mal so ein bisschen vorzuarbeiten. Und ich war im Erfurter Kinoclub zu Wuthering Heights, zu Sturmhöhe. Von Emerald Fennell, eine sehr verheißungsvolle, ja, aufstrebende junge Regisseurin, die mit Saltburn zumindest mich persönlich natürlich schon mal, ja, als Fan gewonnen hat. Saltburn war für mich ein, ja, sehr, ja, prägendes, wäre jetzt schon wieder zu kitschig, aber es war zumindest ein Erlebnis. Ich fand, es war ein sehr, sehr guter Film, der mich sogar dazu motiviert hat, mal einen Text bei Letterboxd zu schreiben, eine Rezension, ein Review. Das wollte ich mal öfters machen, wird immer weniger, aber da dachte ich mir, weil ich ja da schon mit einem Eindruck hinterlassen wurde, den ich mal irgendwie sortieren wollte, da schreibe ich mal einen Text, weil der hat ja wirklich vibriert.
Ich erinnere mich, war das nicht sogar der Film des Jahres für dich, 2023?
Ja, ja, ne? Genau, richtig. Das kam dann relativ spontan. Ich habe den, das hatte ich glaube schon mal erzählt, zwischen Weihnachten und Neujahr geschaut. Und es kam unerwartet und war wirklich, wirklich gut. Ich erinnere mich noch gut an die eine Sichtung. Ich habe den auch nur ein einziges Mal gesehen. Also seitdem wirklich nur einmal. Und ich habe ihn in Erinnerung, ich habe ihn in bester Erinnerung, gerade mit dem fantastischen Score. Fällt mir nicht mal ein, von wem, aber es ist in meiner Playlist. Wird mir immer mal reingespürt und ich suche den auch relativ häufig, weil der genau die Erlebnisse, die man da so schön ja zum ersten Mal mit diesem Film erleben konnte, nochmal so ein bisschen hervorholt und aufwühlt. Und das ist wirklich, wirklich cool. Das ist wieder, weiß ich nicht, wie 14 und verliebt sein, so ein bisschen. Das schafft Film dann doch selten. Bei Call Me By Your Name war das tatsächlich auch so. Da hatte ich auch so irgendwie so 2-3 Wochen ein Thema und fand den Film wirklich super. Den hatten wir dann auch besprochen. Alles schon erledigt von Luca Guadagnino. Und ja, genau, jetzt natürlich mit dem Rückenwind in Wuthering Heights gewesen. Und ja, man konnte sich gar nicht erwehren. Wenn man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, dann konnte man, ob man wollte oder nicht, sich nicht vor dieser Promo des Films retten. Also man war natürlich mit einzelnen Shorts, mit einzelnen Filmszenen vertraut gemacht worden durch die sozialen Medien und vor allem durch irgendwelche Zusammenschnitte, durch Fotos, durch kurze Videos von Promo-Veranstaltungen, von Festivals, von Galas, in denen der Film gezeigt wurde mit eben den Hauptdarstellern Margot Robbie und Jacob Elordi. Die dort ja eng umschlungen, ja, auf dem roten Teppich standen, sich fotografieren ließen, wirklich, ja, fast schon verboten gut aussahen. Und das wurde, glaube ich, dann auch irgendwie so ein bisschen zum Thema gemacht, so sind irgendwie, ja, die Hollywood-Stars zu hübsch. Also ich habe da mal so eine kleine Debatte mitbekommen, ob das nicht irgendwann mal eine Abbiegung genommen hat, die ins zu Perfekte geht und wie gesagt zu Körperbildern und einfach zu einer Body-Culture führt, die zwar eine Oberfläche hat, die schier perfekt ist, aber wie gesagt, das andere durch die Überbetonung des Optischen so ein bisschen vernachlässigt. Und ich kann mich nicht wehren, ich habe das in diesen 136 Minuten dem Film so ein bisschen anmerken wollen. Also worum geht's? Ganz kurz, das ist eigentlich ein relativ vertrauter Plot, den man so oder so ähnlich schon mal gehört hat. Es geht um zwei junge Menschen, die haben sich von Kindheitstagen an kennengelernt. Ja, es geht um ein junges Mädchen und um einen Jungen. Und ja, da besteht ein Klassenunterschied. Das Mädchen lebt in eher besseren Verhältnissen, der Junge in sehr ärmlichen Verhältnissen. Aber beide spielen, ja. Beide sozialisieren sich miteinander, lernen sich kennen, lernen sich auch schätzen und sind wichtig füreinander. Und wir machen einen Sprung. Ich würde sagen, so 12 bis 14 Jahre springen wir in die Zukunft. Die beiden sind jetzt nun sehr junge Erwachsene. Ich glaube, laut Buchadaption oder laut Buchvorlage müssten die so 18 sein. Und ja, kennen sich immer noch, mögen sich immer noch. Aber jetzt besteht natürlich für die Frau die Aufgabe, irgendwie jemanden zu finden, der ihr ein schönes Leben bestellt, der ihr mehr bieten kann als eben jene Figur, die Jacob Elordi verkörpert. Und ja, das bietet sich dann auch. Dadurch zieht ein reicher Mensch oder eine reiche Familie in die Nachbarschaft, so ein kleines Jagdschloss. Und man fühlt sich da natürlich durch diesen Appeal des Geldes da so ein bisschen hingezogen und sie wird von ihrem Vater dorthin gedrängt. Naja, ist doch jetzt schon klar, was passiert. Du musst natürlich einen Reichen finden, der uns reich macht, der dich reich macht, dass du glücklich wirst und irgendwie eine ehrbare Frau wirst. Ja, und genau das Ganze soll stattfinden. Jacob Elordi ist da auch noch irgendwo in der Nähe. Als Stallbursche fühlt sich dann natürlich auch so ein bisschen in die Ecke gestellt, vernachlässigt. Man stößt sich so ein bisschen voneinander ab, auch wenn man sich eigentlich innerlich eng verbunden fühlt. Dann ist es so, dass Jacob Elordi im Brass wegreitet, sein Leben in die Hand nimmt und sich entfernt, ja, diese Bindung aufbricht und dann als, ja, könnte man sagen, geläuterter, gebildeter, junger Herr wiederkommt, der jetzt auch auf einmal Ansprüche hegt und auch auf einmal etwas verkörpert, das dann doch wieder recht anziehend ist für so eine Figur, die eben von Margot Robbie da verkörpert wird. Und man liebt sich, man stößt sich ab, man nähert sich wieder an, man lernt sich nochmal auf einer ganz anderen körperlichen Ebene kennen. Und das ist halt so dieses Spiel mit Liebe, Verlust, mit dieser Sehnsucht, auch mit Wollust und natürlich auch mit einer Form von Trauer, weil die Geschichte sehr tragisch enden wird. Soweit so gut. Also das wäre jetzt erstmal im Groben der Plot. Ist jetzt, denke ich, wenn man sich das so anhört, nichts super Neues. Ich glaube, Shakespeare hat sowas Ähnliches mit Romeo und Julia sicherlich schon gemacht und hat da vielleicht auch den Anstoß gegeben. Und eigentlich ist das ja so ein kleiner Groschenroman gewesen, so ein kleines Schmuddelbuch, das halt auf dem Grabbeltisch so ein bisschen nicht Perversion, aber es sollte halt schon so ein bisschen ordinär sein. Und vielleicht auch so ein bisschen prätentiös auffallen soll. Und das kann der Film, wenn man diesen ganzen Sound um diesen Film nicht kennt und die Vorlage nicht kennt und nicht weiß, was der Film hätte sein können, dann fällt einem das gar nicht auf. Dann sieht man hier einen Liebesfilm, dessen Kulminationspunkt letztlich im Sex besteht. Darauf wird hingearbeitet, darauf möchte alles irgendwie hin, im wahrsten Sinne des Wortes, schwellen und es soll eine Publikumslust erzeugt werden, dass diese beiden noch endlich zusammenkommen. Wann ist es denn soweit? Jetzt war es der erste Kuss, dann war es irgendwie die erste Form von einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, aber es war jetzt noch nicht der Coitus an sich. Wann wird der stattfinden? Naja, so wird man ein bisschen an der Stange gehalten, aber wie gesagt, sehr zahm und für meine Begriffe, ja, recht langweilig, recht gewöhnlich und überhaupt nicht, derartig sehnsüchtig oder vielleicht auch emotionalisierend, subversiv, wie man sich das hätte vorstellen können. Mit dem Rückenwind, mit dem man, wie gesagt, eben in das Kino hineinkam. Man konnte sich ja, wie gesagt, gar nicht wehren, schon irgendwas darüber mitzubekommen. Überall wird irgendwie von Jacob Elordi, Margot Robbie in ihren neuen Rollen gesprochen. Es ist vielleicht ein unterhaltsamer Film, es ist ein sehr schöner Film. Also visuell ist das durchaus sehr gut gemacht. Es gibt so ein paar Shots, die sind wirklich betörend schön. Aber ja, wie gesagt, die Macht, die dieser Film haben kann, findet auf einer Ebene statt. Wie so eine Telenovela, wie so, weiß ich nicht, 45 Minuten, Dienstagnachmittag, ZDF, wir haben hier irgendwie ein Problem, es gibt eine Intrige, am Ende müssen sich wieder alle lieb haben oder müssen irgendwie die Tränen kullern. Und das versuchen wir jetzt irgendwie auf 136 Minuten zu strecken. Und mehr passiert eigentlich nicht. Sicher könnte man nach irgendwelchen kulturellen Bezügen suchen, das versuchen irgendwie zu konstruieren, damit man aus dem, was gezeigt wird, weiß ich nicht, ein soziologisches Pro-Seminar machen kann, was irgendwie der Eros und der Tartaros heute noch im modernen Kino zu suchen haben und wie das Ganze irgendwie in der Hollywood-Kultur verkörpert wird. Aber ja, wie auch immer, hat mir insgesamt eher nicht gefallen. Hat mich enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin da wirklich gerade durch Saltburn mit großen Erwartungen rein. Das war vielleicht schon der Fehler. Ja, dann gibt es noch einen Soundtrack von Charlie XCX. Der ist ziemlich cool. Das hat auch, finde ich, gematcht. Also das war wirklich ein cooles Experiment, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Dass man einen Film, der irgendwie die sehr stilistisch, aber dann doch irgendwie die frühe Neuzeit rekonstruieren möchte, mit so einem Techno-Hip-Hop-Pop-Song unterlegt an verschiedenen Stellen. Das war cool, das hat gewirkt, das hat Spaß gemacht. Das war zumindest ein Punkt, der mir in Erinnerung geblieben ist. Aber ansonsten habe ich das Ding eigentlich schon so gut wie wieder vergessen. Und es beschäftigt mich einfach nicht. Ist mir völlig gleich. Ich musste mich jetzt wirklich wieder dran erinnern, wer in den einzelnen Szenen manchmal eine perfekte Parfüm- oder Modewerbung für irgendwelche tollen Kleider oder für irgendeinen neuen Duft rein von der Ästhetik her, von der, sag ich mal, visuellen Aufbereitung, kann es manchmal den Anschein erwecken, dadurch, dass wir es mit perfekten Oberflächen zu tun haben, die märchenhaft wirken, die also fernab der Realität sind. Das ist auch okay. Aber so an sich, an Untergrund, an ja, geistiger Fundierung, habe ich da jetzt nicht so viel gefunden bei der Film. Vielleicht auch, wie gesagt, für meine Begriffe und für die Person, mit der ich da im Kino war, sehr langweilig war. Ja.
Was ja sehr spannend ist, weil also ich habe Saltburn auch nur einmal gesehen, aber wenn ich an diesen Film denke, ich weiß übrigens auch nicht mehr, wer den Soundtrack gemacht hat, aber ich erinnere mich wie die meisten wahrscheinlich an den Song Murder on the Dance Floor von Sophie Alice Baxter, der am Ende dann kommt, wenn Barry Keoghan dann durch das leere Haus tanzt. Aber wenn ich an Saltburn denke, dann denke ich vor allem an die Art und Weise, diese total clevere Weise, wie dieser Film mühelos so verschiedene Referenzen auf verschiedene andere Werke eigentlich miteinander vermischt, sowas wie Harry Potter, man denkt auch teilweise an College-Filme, ne, so diese so Studentenpartys und so ein Kram und dann auch sowas wie der talentierte Mr. Ripley, wenn es dann auf Saltburn, also zu diesem Haus geht und das scheint es aber, so clever scheint der Film jetzt nicht zu sein, Wuthering Heights.
Also du kannst ihn dir gerne anschauen. Ich glaube, er kommt sogar in unserem Erfurter Programmkino noch. Dann könntest du natürlich das ja cineastische Gegengewicht darstellen zu meinem kleinen Rant.
Bester Film aber, aller Zeiten.
Ja, weiß ich nicht.
Aber du hast nicht drin gesehen. Du hast das jetzt nicht irgendwie oder kannst jetzt nicht sagen, dass das auf eine ähnliche Weise vielleicht interessant ist wie Saltburn dann entsprechend.
Nee, für mich überhaupt nicht. Für mich wird ein Film interessant oder ich bekomme die Motivation, mich mit einem Film zu beschäftigen, wenn der Film es auf authentische Art und Weise schafft, wenn ich mich gar nicht dazu bemühen muss, mich in diesem Film quasi zu begeben und mich gedanklich dem auszuliefern. Das schaffen Filme und ich würde sagen, ich bin da jetzt auch irgendwie kein schweres Publikum. Und ich hätte ihm auch gern die Chance gegeben. Ich finde, Jacob Elordi ist ein wirklich, ja, anscheinend verheißungsvoller Schauspieler, war ja auch schon in Saltburn dabei und hat das, wie gesagt, war ein wichtiges Mitglied der, oder eine wichtige Figur, ein wichtiger Schauspieler, der letztlich Saltburn zu dem gemacht hat, zu was ich mal erlebt habe. Und natürlich auch Margot Robbie. Also Margot Robbie kennt man ja jetzt natürlich sicherlich aus noch mehr Filmen. Das ist, denke ich mal, ja, stand schon so eine feste Säule, mit der in diesem Film oder mit, womit man natürlich irgendwie ziehen möchte, womit man dann natürlich auch locken möchte. Und das ist, glaube ich, Margot Robbies erster, ja, so Erotikfilm oder so Soft-Erotikfilm sein können, seit, weiß ich nicht, 50 Shades of Grey. Das war ja genau das gleiche Happening, dass man irgendwie einen Film hat, der...
War sie da dabei?
Nein, nein, nein.
Nee, du meinst jetzt nur so als
richtig, genau, für so einen Film. Ja, okay. Genau, weil allein nur so von den Schwingungen her, die man so ohne den Film gesehen zu haben, zum Film gemerkt hat und mitbekommen hat, war das, finde ich, vergleichbar. Da hat man natürlich nicht Margot Robbie gehabt, aber da hat man dann auch so diese ausgestellten, in ungewöhnlicher Länge stattfindenden, sag ich mal, Sexszenen, diese Liebesspielszenen zwischen Jamie Dornan und
Dakota Johnson.
Dakota Johnson, ganz genau. Und das hätte man hier, denke ich mal, auch machen können. Dakota Johnson zog ja wirklich auch blank. Ich denke mal, das ist dann auch mal eine Tatsache, die dann irgendwo im Portfolio eines Schauspielers dann vielleicht nochmal so einen Fußabdruck hinterlässt. Das macht Margot Robbie, Achtung Spoiler, hier nicht. Also weder mit, ich würde sagen, weder durch Body-Double, also Nacktheit spielt hier kein Faktor in diesem Film, auch wenn das vielleicht durch die literarische Vorlage man vermuten könnte, die ja dann doch gänzlich anders sein soll, habe ich im Nachhinein erlesen. Mhm. Ja, wie gesagt, ob es dem Film jetzt besser gemacht hätte oder nicht, sei dahingestellt. Der Film ist jetzt erstmal so, wie er ist und das ist nicht mein Film. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn man hier und da, wenn man vielleicht auch irgendwie vielleicht da anders mit Filmen sozialisiert ist oder da vielleicht andere Bezugspunkte hat und andere Präferenzen hat, dass man da durchaus sagt, okay, hier, das ist ein toller Film, ich mag irgendwie Jacob Elordi und Margot Robbie und die machen das toll. Kann ich absolut nachvollziehen.
Okay, also Wuthering Heights von Emerald Fennell. Nichts für Lukas. Du hast aber im Prinzip gleich die perfekte Überleitung geliefert mit Charlie XCX, weil ich habe mir The Moment angeguckt im Kino, der ja ungewöhnlich schnell jetzt bei uns in deutschen Kinos erschienen ist. Hat ja sein Debüt auf der Berlinale gefeiert vor ein paar Wochen erst. Und The Moment ist eben eine Art Pseudo-Dokumentation über Charlie XCX. Das heißt, der Film gibt quasi vor, Charlie XCX während des Brad Summers oder beziehungsweise kurz danach zu begleiten, wie sie danach eine Tour auf die Beine stellt. Also der Brad Summer, das muss man vielleicht kurz erklären, gilt so als der Sommer 2024, als Charlie XCX's Album Brad rauskam, was halt ein Riesenhit war zur damaligen Zeitpunkt. Ne? Das ist dieses relativ minimalistische Albumcover, wo einfach nur Brad steht, mit so verschwommener Schrift und vor so einem grünen Hintergrund dann im Prinzip. Ne? Das war halt ein Riesending damals. Und ich habe das Album dann auch im Vorfeld gehört, fand das auch sehr gut. Ist normalerweise gar nicht so das, was ich so für mich hören würde, diese Dance-Pop-Formationen und Songs und so. Aber das hat mir echt wahnsinnig gut gefallen. Und es ist auch ein Album, was so eine wunderbare Tiefe hat, finde ich, wo man sich richtig schön reinlesen, reininterpretieren kann. Ich finde das wirklich sehr spannend. Und habe dann entsprechend mit freudiger Erwartung diesen Film gesehen. Von Aidan Samiri, habe ich ganz vergessen zu sagen. Der hier auch, glaube ich, seinen ersten Spielfilm abliefert übrigens und fand das sehr gut. Also es wird relativ schnell klar, dass es sich um eine fiktionale Geschichte hierbei handelt, denn der Grundkonflikt, sag ich mal, dieses Films ist, dass Charlie eine Stadiontour macht und währenddessen ein Konzertfilm gedreht werden soll. Und sie hatte natürlich so eine Art künstlerische Vision, wie ihre eigene Bühnenshow aussieht. Und es gibt aber diesen Regisseur, der hier von Alexander Skarsgård gespielt wird. Also das ist der Skarsgård, den man vielleicht auch aus Infinity Pool beispielsweise kennt. Und anderen Sachen.
The Northman?
The Northman, na klar, richtig, da spielt er auch mit. Und der spielt hier diesen Regisseur Und es kommt dann eben zu Konflikten, weil er eine ganz andere Vision davon hat. Es geht ihm eher darum, so eine Art familienfreundliches Produkt abzuliefern, was man dann am Ende des Films übrigens, kleiner Spoiler, auch sehen kann. Also dieser Film wird dann so realisiert. Und das ist aber auch so der Grundkonflikt eigentlich schon dieses ganzen Films, der hier drin steckt, nicht nur auf der Handlungsebene, sondern auch diese Frage, inwiefern lässt sich jemand, der Künstler ist, auf eine Art und Weise formen und kommerzialisieren, sodass es auch oder dass dieses Produkt dann auch für eine Reihe von anderen Menschen erträglich ist, obwohl darin gar nicht die eigene künstlerische Vision liegt. Also inwiefern lässt sich die künstlerische Vision eines Menschen quasi verfremden und inwiefern kommt dieser Mensch damit klar? Inwiefern kommt er also damit klar, dass er selbst konstruiert wird von so vielen äußeren Einflüssen im Endeffekt? Und ja, das wird hier ganz wunderbar gemacht. Der Film bleibt die ganze Zeit in diesem Dokumentarstil. Das heißt, wir haben sehr viele Handkameraaufnahmen, die Charlie dann begleiten. Und hat aber auch so stilisierte Elemente, die auch so einen gewissen Rückgriff auf bestimmte Elemente in der Filmgeschichte, sagen wir mal, haben. Also es gibt so ein paar Momente da drin, die auf eine Art und Weise beleuchtet sind, gerade Tanzsequenzen, die direkt aus Gaspar Noés Climax stammen könnten. Also es ist wirklich extrem spannend, das zu beobachten. Diese Anfangssequenz vor allem ist super spannend, wenn man Charlie tanzen sieht und währenddessen bekommt man quasi durch irgendwelche News-Ausschnitte aus dem Fernsehen und YouTube-Videos, zum Beispiel von Anthony Fantano, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist The Needle Drop auf YouTube, das ist so einer der größten Musikkritiker, die auf YouTube rumlaufen, der dieses Brad-Album damals extrem gefeiert hat und das sind halt so verschiedene Ausschnitte, die dann währenddessen gezeigt werden, während Charlie tanzt und auch noch ein Song von ihr nebenbei läuft. Das ist fantastisch gemacht und ja, hat mich auf jeden Fall, hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir im Nachhinein auch sehr viel zum Denken gegeben, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
Charlie XCX, du sagst das so, als ja, sei das schon für dich ein Ding, mit dem du vollkommen vertraut bist. Ich muss da wirklich sagen, Charlie XCX hat mir, und ich habe gerade nochmal nach dem Song geschaut, nach dem gleichnamigen Song Wuthering Heights, der anscheinend jetzt auch 2026 erschienen werden soll, noch überhaupt nichts gesagt. Also man hat immer mal irgendwie so einen elliptischen Namen gesehen, Charlie XCX, irgendwie so komische Buchstabenkombination, hat mir nichts gesagt. Ich wusste nicht, wer dahinter steckt, ob das irgendwie, naja, sag ich mal, ein Kollektiv ist. Ist das wirklich eine Solokünstlerin oder ein Solokünstler? Gar keine Ahnung, in welchem Bereich auch ja die Musik da changiert oder ob das da fließend ist, ob man sich da vielleicht irgendwie noch in der Anfangsphase befindet und noch so ein bisschen ja austestet. Hab gar keine Ahnung. Aber interessant, dass es da schon so eine Art Pseudo-Doku-Biopic gibt.
Ja, ich habe interessanterweise auch nur durch diese The Needle Drop Review auf YouTube bin ich darauf gestoßen und das war bei ihm halt das Album des Jahres und ich habe dann danach erst erfahren, dass das unter den jüngeren Leuten sozusagen das absolut angesagte Ding 2024 war und dann habe ich es mir auch mal angehört und dann aber relativ schnell wieder vergessen, aber in Vorbereitung auf diesen Film dann nochmal reingehört und hat mich ziemlich beeindruckt auf jeden Fall, was hier gemacht wird, mit welcher Eleganz hier zum Teil auch verschiedene Genre ja, changiert werden und aber auch immer diese Dance- und Club-Musik-Identität eigentlich vorhanden bleibt. Und das ist etwas, was extrem viel Spaß gemacht hat. Also es ist wirklich geil. Also mit Kopfhörern
während ich hör mal rein, das ja.
Und so, ist wirklich, cool. Wirklich sehr gut. Ich habe noch drei andere Filme gesehen, aber da werde ich es ein bisschen kürzer halten. Ich habe vor zwei Tagen erst Phantasm gesehen von Don Coscardelli. Das ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 1979, der auch in so einer, ja, natürlich dann im Endeffekt in diesen Dunstkreis von Halloween, Freitag der 13. und so weiter erschienen ist. Ich werde nur ganz kurz was dazu sagen. Es geht darum, dass am Anfang ein Jugendlicher beim Sex stirbt. Er wird von seiner Freundin erstochen und es wird aber relativ schnell klar, dass diese Freundin auf eine Art und Weise besessen war. Und zwar von einem sehr großen Mann. Er wird auch im Film nur The Tall Man genannt. Das ist ein Leichenbestatter. Und es kommt dann dazu, dass dieser Junge beerdigt wird. Und einer seiner Freunde halt auch dabei ist, der kleine Bruder von diesem Freund beobachtet die Beerdigung dann währenddessen auch und die Beisetzung und so weiter. Und ihm fällt dann auf, dass dieser Tall Man den Sarg dann völlig alleine dann im Nachhinein noch trägt. Also das ist der scheint übermenschliche Kräfte auf eine Weise zu haben. Und es geht dann darum, dass dieser Tall Man eben auch diese anderen Jugendlichen dieser Stadt dann holen möchte noch irgendwie. Das ist so eine total düstere, ulkige, sehr alte Figur, die dann auch noch historische Bezüge aufweist im Verlauf der Geschichte. Und es ist teilweise extrem gut gemacht. Also der hat natürlich dann dadurch, durch diese Identität als Leichenbestatter, eine bürgerliche Identität. Das heißt, man sieht ihn ganz häufig, wie er irgendwie über die Straßen geht, durch seine schiere Größe schon total heraussticht, beobachtet wird in Zeitlupe von zum Beispiel den Jungen und dann dreht er sich einfach zu diesem Jungen hin auf die Entfernung. Und das ist total gruselig einfach auch. Und der Film hat generell durch seine Verbindung von verschiedenen Szenen mit so einer Art tranceartiger Musik, die so ein bisschen an die Scores von John Carpenter erinnert, so eine traumhafte Qualität, die man vielleicht auch aus sowas wie The Fog kennt oder Prince of Darkness. Und ja, fand ich einen sehr, sehr aufregenden, schönen Film. Er verbringt ein bisschen viel Zeit in den Gesichtern seiner Darsteller, die echt durch die Bank alle nicht gut sind. Das heißt, man muss so ein paar Szenen, sagen wir mal, so ein bisschen ertragen, bevor es dann wieder schön wird und gefährlich wird und spannend wird. Hat aber darüber hinaus so ein paar visuell echt schöne Einfälle. Also es gibt zum Beispiel dann dieses große Haus des Leichenbestatters und das sieht einfach total krass aus. Also ein total schönes Set mit so diesen weißen Wänden und so einem roten Vorhang, wo natürlich dann auch noch so ein Bezug irgendwie drinsteckt im Sinne von hier beginnt eine Vorführung jetzt gleich und so. Ne? Und das ist wirklich sehr, sehr gut gewesen. Ja. Phantasm von Don Coscardelli. Mhm. Und ganz kurz noch, ich habe noch zwei Filme gesehen, die ich in meiner Kindheit geschaut habe eigentlich. Wollte ich mal wieder gucken. The Prince of Egypt, der Prinz von Ägypten aus dem Jahre 1998, ein Animationsfilm, der diese ganze Moses-Geschichte im Prinzip abhandelt oder ja, behandelt. Also Moses, der quasi als Hebräer am Hofe des Pharaos in Ägypten aufwächst, dann irgendwann feststellt, dass er gar nicht der Sohn des Pharaos ist, sondern ein Hebräer und der dann eben das Volk der Hebräer ins gelobte Land nach Israel führt und auf dem Weg noch die 10 Gebote abholt, also im Auftrag von Gott dann entsprechend. Und ja, fand ich sehr interessant. Ich fand es sehr cool, diesen Film als eine Art Coming-of-Age-Geschichte zu betrachten, die sich gar nicht so wahnsinnig viel für die ganzen christlichen und biblischen Verweise interessiert. Die tauchen eher so am Rande oder als Zusammenfassung in Form von einer Montagesequenz auf oder sowas. Also zum Beispiel diese drei großen Plagen, die dann über Ägypten reinbrechen, ne? Das Wasser, was sich zu Blut verwandelt, die Frösche und die Heuschreckenplage und so, das findet alles eher so am Rande, so zwischendrin mal kurz statt. So und spielt gar keine so wahnsinnig große Rolle. Auch die 10 Gebote werden nicht extra quasi vom Berg geholt, sondern tauchen nur am Ende als Präsentationsobjekt für das Volk der Hebräer auf. Ne? Also das marginalisiert der Film so ein bisschen und das steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem, wie diese Geschichte in früheren Zeiten auch verfilmt wurde. Ne? Also es gibt aus den 50er Jahren einen Film, der heißt wirklich The Ten Commandments, die 10 Gebote, mit Charlton Heston in der Hauptrolle und noch Jewel Brynner, der hier den Bösen spielt, also den Ramses, den Bruder quasi oder Stiefbruder von Moses. Und der steckt dann, wie das für die 50er dann in dieser Zeit vielleicht auch normal ist, relativ knietief in diesen ganzen Verweisen auf die tatsächliche biblische Geschichte. Ja. Und der letzte Film ist The Emperor's New Groove, im Deutschen ein Königreich für ein Lama. Auch ein sehr toller Film, auch eine Coming-of-Age-Geschichte, die sehr, sehr schön war und an die ich sehr viele nostalgische Erinnerungen habe. Also von Mark Dindal aus dem Jahr 2000, 2 Jahre nach The Prince of Egypt erschienen. Auch sehr toll. Aber viel mehr will ich jetzt auch nicht dazu sagen. Das wird sonst so ausschweifend. Ja, genau.
Cool, fleißig gewesen.
Ja, kommen wir mal zu Marty Supreme, der im letzten Jahr schon erschienen ist, aber jetzt bei uns in Deutschland erst erschienen ist quasi und jetzt ins Kino gekommen ist. Ein Film, der durchaus für Buzz gesorgt hat, kann man schon sagen. Also der so als einer der Filme auf jeden Fall wahrscheinlich gilt, den man jetzt demnächst mal gucken sollte, wenn man die Chance hat, ins Kino zu gehen. Er ist ja auch in sehr, sehr vielen Kategorien nominiert für die Oscars. Man muss dazu sagen, wir nehmen diesen Film hier am 11. März auf, das ist der Mittwoch vor der Preisverleihung der Oscars quasi. Also am kommenden Sonntag werden die Oscars verliehen, also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und Timothée Chalamet gilt als einer der Mitfavoriten auf den Hauptdarstellerpreis. In den anderen Kategorien, bester Film, beste Regie und so weiter, werden dem Film eher nur Außenseiterchancen zugerechnet, weil halt One Battle After Another auch noch existiert. Und Sinners, der Hauptdarsteller, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Hauptdarsteller aus
Michael B. Jordan?
Michael B. Jordan, richtig. Hauptdarsteller aus Sinners ist auch so, gilt als so der größte Konkurrent für Timothée Chalamet, wenn es um die Auszeichnung des besten Hauptdarstellers geht. Also, wenn ihr diese Folge vielleicht am Montag jetzt hört, dann wisst ihr vielleicht schon, wer diese Preise bekommen hat. Wenn ihr sie am Sonntag erst hört, dann könnt ihr ja das antizipieren vielleicht irgendwie, wie das ausschaut. von A24 produziert. Und genau, wir haben den Film dann dementsprechend natürlich auch im Kino gesehen. Und ich weiß nicht, vielleicht erzählst du uns erstmal, um was es geht in
ja.
Artist Supreme.
Das erzähle ich euch sehr gern. Allerdings werde ich spoilern. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und das noch vorhabt, ohne irgendwie jetzt schon so ein paar Zäsuren des Films wissen zu wollen, dann nutzt doch einfach die Timestamps, die Timecodes und überspringt das Ganze. Das nur als kleine Empfehlung.
Beziehungsweise man muss dazu sagen, wir werden auch im Verlauf unserer Diskussion sehr viel spoilern darüber. Mhm. Da kommt man nicht drum rum. Also ich will auch explizit über das Ende des Films tatsächlich noch sprechen. Das heißt, wenn ihr das wirklich für ein Problem haltet, gespoilert zu werden, dann solltet ihr diesen Podcast vielleicht erst nach dem Filmgenuss hören. Das gilt übrigens für alle unsere Episoden. Vielleicht so in die Zukunft vielleicht gesagt.
Der geneigte Zuhörer weiß es natürlich. Ich glaube, eine ganze Weile lang haben wir einfach das so ein bisschen vergessen und haben dann auch einfach wild drauf losgesprochen. Aber wenn man jetzt irgendwie sowas wie Black Sunday besprechen oder so, was wir ja getan haben, dann ist auch, glaube ich, egal, ob man da jetzt spoilert oder nicht. Hier handelt es jetzt um aktuellen Film. Deswegen, ja, ein gewisser Timothy Chalamet spielt den jungen Martin Mauser. Nicht Martin, Marty. Das wollte ich jetzt nur noch mal ein bisschen akzentuieren. Wir befinden uns in Manhattan, in New York, im Jahre 1952. Und Marty Mauser ist, ja, hilft seinem Onkel beim Schuhverkaufen in einem Schuhladen an ja, einer dicht befahrenen Straße. Der Laden ist voll und wir erleben Marty so ein bisschen beim Verkaufen von Schuhen. Da sitzt eine ältere Dame gerade auf dem Stuhl und er will ihr ein passendes Paar Schuhe raussuchen. Da sehen wir auch schon, dass eine gewisse Rachel, die auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen wird, den Laden betritt. Und man bekommt so ein bisschen mit, dass die beiden die Zweisamkeit miteinander suchen. Die sind nicht richtig zusammen, sind kein Paar, sondern es ist mehr oder weniger eine Affäre, da Rachel ja einen Freund hat oder einen Mann hat. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, mit dem sie auch zusammenlebt.
Es gibt Eheringe.
Ja, es gibt,
die haben beide Eheringe.
Ah, okay. Also tatsächlich ist man im Jahre 1952 in dem Alter natürlich schon verheiratet und es wäre natürlich jetzt ein großer Skandal, würde das rauskommen. Ja, und die beiden haben einvernehmlichen Geschlechtsverkehr im Lager des ja, Schuhladens, des Lagers da, wo eben die ganzen Schuhe stehen und ja, nutzen die Ruhe für ein kleines Schäferstündchen. Marty Mauser hat dann aber, wie gesagt, nachdem das erledigt wurde, ganz andere Sachen im Sinn, denn er braucht Geld. Er braucht, ich glaube, es sind so circa $700, für die arbeitet er, wie gesagt, für seinen Onkel auch im Laden und er möchte das Geld haben. Der Onkel möchte ihm das nicht geben, er möchte ihm das am Ende des Tages geben. Er wollte es jetzt schon, um sich seine Tickets für den Flug kaufen zu können, denn Marty Mauser ist anscheinend ein sehr talentierter und begnadeter Tischtennisspieler, der die Möglichkeit hat, bei der British Open in London teilzunehmen. Dafür braucht man Flugtickets, dafür braucht man natürlich ein bisschen Geld, um sich das leisten zu können, auch wenn man, wie gesagt, ein toller Tischtennisspieler ist, der, so sei es da jetzt schon, zumindest steht es für ihn fest, bis ins Finale kommen wird. Dieses Geld, wie gesagt, soll ihm erstmal nicht zuteil werden und er entscheidet sich dazu, das Geld sich einfach zu nehmen. Der Onkel ist gar nicht mehr im Laden, kurze Zeit später. Und ist nur noch sein jüngerer Kollege im Laden. Naja, und er bedroht ihn. Er bedroht ihn mit einer Waffe und sagt, naja, guck mal, dein Onkel wird mich zum Geschäftsführer machen. Oder mein Onkel wird mich zum Geschäftsführer machen. Ich bin deiner Boss, könnte dich feuern. Naja, letztlich händigt er ihn unter Zwang die $700 aus. Und Marty geht mit diesem Geld zu dieser British Open. Und wird bis ins Finale kommen, ja, spielt sich da wirklich durch, auch gegen einen, ja, nicht so gut aufgelegten Timo Boll, der da zumindest als Schauspieler Modell stand und sich hat abziehen lassen, ja, und ja, bis ins Finale kommt er und er wird im Finale dramatisch gegen einen gewissen Endo aus Japan verlieren, der mit einem neumodischen Schläger und wirklich so einer stoischen Ruhe die British Open gewinnt und damit quasi, ja, mit diesem Rückenwind zur WM fahren wird, die ebenso in Japan stattfinden wird. Naja, Marty hat jetzt natürlich eine dicke Niederlage hinnehmen müssen, hat aber auf dieser Reise nach London eine gewisse Kay Stone kennengelernt, die eine sehr renommierte, mit einer hohen Reputation ausgestattete Schauspielerin ist, zu der er ja so ein bisschen den Kontakt sucht und durch sein naja, durch seinen Charme und durch sein junges, jungenhaftes Sexappeal schafft er es sogar, diese K-Stone zu verführen. Sie liefert sich ihm aus, die beiden haben ebenso Geschlechtsverkehr und kennen sich also ab sofort ganz gut. Und diese K-Stone ist auch noch die Frau eines gewissen Milton Rockwells, ein ja, Schreibwaren-Stiftemagnat aus den USA, der dann ebenso in London ist. Und ja, also das mitbekommt, dass man hier irgendwie wahrscheinlich einen millionenschweren Mann und dessen Frau irgendwie in greifbarer Nähe hat, ja, begehrt er natürlich nicht nur die Nähe zur Frau, sondern auch die Nähe zum Mann, dadurch, dass da eben ganz schön viel Geld lauert. Naja, die beiden kommen so ein bisschen ins Gespräch. Marty, naja, zwingt ihn so ein bisschen seine Person auf, versucht mit ihnen ins Geschäft zu kommen. Es verliert sich dann so ein bisschen wieder und Marty ist dann erstmal zurück in den USA bei seiner Mutter, die gibt es auch noch, die sucht wirklich händeringend den Kontakt zu ihm, er möchte das gar nicht so, er hat den ja, Sinn für was anderes, nicht für seine Mutter, nicht für die Familie, nicht für das Sein eines guten Sohnes, sondern er möchte vor allem ein ja, sehr erfolgreicher und sehr reicher Tischtennisspieler sein. Allerdings, so wie er wiederkommt, er ist dann eine ganze Weile lang unterwegs, tourt auch mit den Harlem Globetrotters als Halbzeitshow. Er erlebt wirklich viel, kann ein bisschen Geld dabei verdienen. Aber Rachel ist schwanger und Rachel ist sich auch sicher, dass nach seinem Ankommen Marty der Vater sein wird. Allerdings offenbart sich schon wieder das nächste Problem. Marty braucht jetzt Geld für die WM, um nach Japan zu kommen. Ja, sie versuchen das Geld aufzutreiben. Es spielt noch ein Hund eine wichtige Rolle, eine sehr wichtige Rolle. Ein gewisser Abel Ferrara in Form des ja, alten Knackers Ezra, der die beiden, Rachel und Marty, auch noch auf Trab halten wird. Marty wird den Weg nach Japan schaffen. Marty wird auch gegen Endo spielen, allerdings nicht in Form einer Weltmeisterschaft, sondern in Form einer ja, Werbekampagne des ja, Magnaten Milton Rockwells, der den japanischen Markt erschließen möchte und ja, Marty dazu ausnutzt, dazu benutzt. Tischtennis, das ja in den USA noch nicht so populär ist, aber in Japan schon, in Japan zu benutzen, um ja, für sich und seine Stifte zu werben. In diesem Spiel, worin es eigentlich nur um Werbezwecke geht, nur um Publicity geht, wird Marty Endo besiegen. Trotz des Schlägers und trotz dieser ganzen Umstände, dieser Tortur, der sich Marty aussetzt, um, wie gesagt, das Spiel gegen Endo zu bekommen. Allerdings steht er danach wieder mit leeren Händen da, reist ja, zurück in die USA. Ihm ist inzwischen das Geld, der Ruhm, dieses Selbstbild von ich werde irgendwann mal ein Mensch sein, der sich nicht der Lohnarbeit aussetzen muss, ist ihm eigentlich alles egal. Er reist zurück, erkennt die Vaterschaft an, sieht darin auch ja, durch einen kleinen Sinneswandel ursprünglich einen wahrscheinlich einen großen Sinn darin und möchte nun sein Kind sehen, bricht in Tränen aus, während er das Kind sieht. Und ja, entschließt sich wahrscheinlich ganzen Herzens, sich ja mit seinem Leben, Rachel und dem Kind zu widmen. So könnte man zumindest das Ende deuten. Und das war auch das Ende des Films.
Und das Ganze läuft eigentlich durch so verschiedene, ich sag mal, Mikrodramaturgien ab. Ne? Also es gibt immer verschiedene Konflikte. Da geht es ja hauptsächlich dann darum, das Geld zu beschaffen, ab diesem Mittelteil. Und da geht immer mal wieder was schief. Dann klappt mal wieder was richtig. Also es sieht wieder gut aus und es gibt den nächsten Nackenschlag, der wieder reingefeuert wird im Prinzip. Also im Prinzip relativ ähnlich, wie wir das schon bei Uncut Gems vorher hatten. Ne? Wo es ja sogar, und jetzt ganz, also Major Spoiler für Uncut Gems, wo es ja quasi am Ende sogar schon droht oder es so aussieht, als ob alles gut geht und die Hauptfigur dann im Endeffekt doch kein so gutes Schicksal hat, um es mal so zu sagen, auf den letzten Metern des Films sozusagen. Ja, das ist Marty Supreme. Wie fandest du denn Marty Supreme so?
Also im Großen und Ganzen war ich nach der ersten Kinosichtung ziemlich begeistert. Ich war schwer angetan, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag, wie gesagt, diese, habe ich auch schon Uncut Gems gemacht, diese Atemlosigkeit. Es gibt immer irgendwas zu erleben, immer irgendwas zu beobachten. Und diese Performance durch die man da so mitgezogen wird, die einen auch wirklich mitreißt, die einen affiziert, sind das hier ja 150 Minuten, wir haben sie wirklich mit einer Überlänge zu tun, Minuten, die ja ähnlich wie für den Hauptdarsteller wahrscheinlich so im Flug vergehen, die Zeit rennt. Und das überträgt sich, finde ich, auf das Publikum, zumindest auf mich, ganz wunderbar. Ich habe den Film, wie gesagt, in kurzen Abständen zweimal gesehen, es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich kann Timothy Chalamet sehr gut sehen. Ich finde, er spielt hier eine sehr gute Rolle, sofern ich das schauspielerisch bewerten kann. Hier und da hört man, dass er sich da natürlich für die Oscars beworben hat. Du hast es eingangs erwähnt, dass das ja schon möglich sein kann, sich hier die beste Hauptrolle zu schnappen. Und das Ding ist ziemlich rund. Auch wenn hier, wie gesagt, ganz viele Peaks und ganz viele Downfalls passieren, am Ende entsteht daraus ein Werk, das man sicherlich aus vielen Blickpunkten gut finden, schlecht finden, kritisieren oder lobhudeln kann. Aber ich für meinen Teil kann es mal so ganz grob sagen, dass das bei mir als sehr guter Film verbucht wird.
Bei mir auch. Also nach der ersten Sichtung war ich auch schon relativ begeistert davon, aber noch lange nicht so sehr wie nach der zweiten Sichtung, weil ich finde, nach der oder während der zweiten Sichtung gewinnt der Film noch mal mehr. Ich habe bei mir selbst, ja gut, das muss ich jetzt nicht beobachten, aber ich habe tatsächlich gemerkt, wie ich nach der Eingangssequenz, über die wir dann auch noch ein bisschen reden können, währenddessen auch geweint habe. Also wirklich ein relativ intensives Erlebnis hatte, gerade weil ich wusste, worauf das dann hinausläuft und was für eine Bedeutung einzelne Szenen dann für spätere Teile dann haben oder für spätere Momente. Und ich finde, dass dieser Film sehr, sehr intelligent changiert zwischen einer Art und Weise, uns emotional zu involvieren und gleichzeitig aber auch wiederum auf Distanz zu bringen und mich zumindest auch an häufigen Stellen zum Nachdenken und zum Reflektieren über meine eigene Rezeptionserfahrung gerade zu machen. Und ich finde diesen Film in vielerlei Hinsicht super interessant extrem spannend. Für mich ist das, und ich sage jetzt mal was Krasses, einer der besten amerikanischen Filme, die ich die letzten Jahre überhaupt gesehen habe. Das ist ein ganz, ganz großes Brett, meiner Meinung nach. Und warum das so ist, da können wir jetzt drüber reden.
Sehr gern.
Ja. Wir können ja vielleicht erstmal starten mit Josh Safdie, zu dem wir gar nicht so wahnsinnig viel beide, glaube ich, sagen können. Ich für meinen Teil hatte vorher nur einen Film von ihm gesehen und das ist der zuvor bereits erwähnte Uncut Gems, zu Deutsch Der schwarze Diamant. Wenn ihr einen Netflix-Account habt, könnt ihr den da sehen, weil der wurde für Netflix extra produziert. Man muss dazu sagen, dass Josh Safdie diesen Film nicht alleine gemacht hat, sondern er hat das zusammen mit seinem Bruder gemacht, Benny Safdie, und die beiden waren bis zum letzten Jahr eigentlich bekannt auch als die Safdie Brothers, haben sich dann allerdings entschieden, erstmal separate Projekte zu verfolgen. Benny Safdie hat dann entsprechend auch als Regisseur gearbeitet und hat auch seinen ersten Solo-Film quasi produziert und das ist The Smashing Machine mit The Rock in der Hauptrolle, also Dwayne Johnson. Ich habe den nicht gesehen leider, kann dazu relativ wenig sagen. Ich weiß aber, dass der Film nicht ganz so positiv rezipiert wurde wie Marty Supreme, aber durchaus auch als einer der interessanteren Filme im Oeuvre von The Rock gesehen wurde, um das mal so zu sagen. Was vielleicht mit Hinblick auf die letzten Jahre gar nicht so wahnsinnig schwer ist. Ich kann da relativ wenig zu sagen. Ich habe das immer so ein bisschen vermieden. Marty Supreme ist auf jeden Fall jetzt ein Film, der doch sehr breit und positiv rezipiert wurde im Großen und Ganzen. Ne? Wir können ja vielleicht mal so ein bisschen drüber sprechen, mit welcher Erwartungshaltung wir aufgrund dessen in diesen Film reingegangen sind, weil Uncut Gems ist ja schon auch ein ganz schönes Brett gewesen zur damaligen Zeitpunkt. Ne? Ich habe mir auch jetzt im Nachhinein, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, gedacht, dass dieser Film ja auch wunderbar eigentlich in unsere Pusher-Reihe reingepasst hätte, weil er doch sehr, sehr viele Bezüge gerade zum ersten Film hat. Ne? Also es wirkt fast wie eine Art Remake quasi, so ein modernes Remake. Ne? So,
ja, absolut. Uncut Gems ist auch, wie gesagt, relativ leichtfüßig zwischen Spannung und Comedy. Das schafft der Film relativ gut. Natürlich hat man hier auch einen Hauptdarsteller wie Adam Sandler, der sowas natürlich durch seine Filmografie irgendwie schon internalisiert hat und gerade im O-Ton, ich empfehle diesem Film Uncut Gems in O-Ton zu schauen, ist das hier einfach nur als Filmerlebnis, auch als schauspielerisches Erlebnis schon ein ziemlicher Genuss, gerade auch wenn man vielleicht auf Basketball steht. Ich glaube, du bist derzeit wirklich relativ drin im Basketball. Sieht man hier irgendwie Kevin Garnett. Man sieht hier, wie gesagt, richtige Basketballer sogar performen mit einem Adam Sandler zusammen, der ja auch jetzt nicht so super bekannt ist für den tollen irgendwie Arthouse- oder Artisan-Film. Genauso wenig wie Dwayne The Rock Johnson, aber vielleicht schaffen es die Safdie Brothers da noch irgendwas aus den Schauspielern rauszukitzeln, was sie selber nicht so in den letzten Jahren durch ihre Filme etabliert haben. Ja, aber wie gesagt, Uncut Gems war für mich schon, ging für mich schon so ein bisschen in Richtung Gaunerkomödie. Es geht jetzt nicht um ein Heist, es geht jetzt auch weniger an den Film Noir, sondern man schafft es eigentlich mit einer relativ kleinen Welt. Es geht hier, und auch Marty Supreme, es geht hier um eine kleine Biografie, es geht hier so um ein Slice of Life, es geht hier um einen Lebensausschnitt, der aber in seiner Aussagekraft unglaublich viel über gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliche Wirkmechanismen, in denen wir uns wahrscheinlich gegenwärtig alle befinden, aussagt. Das schafft Uncut Gems mit diesem jüdischen Schmuck und diamanten Hinterzimmerhändler. Und das wird hier in Marty Supreme geschafft mit diesem talentierten jungen Mann, der Schuhe verkauft, der aber eigentlich ein aufstrebender, verheißungsvoller Tischtennisspieler ist, der theoretisch die Weltrangliste des Tischtennis anführen könnte, es aber aus irgendwelchen Gründen nicht schafft, weil er hier und da festhängt und weil sich irgendwelche Hürden bieten. Und beide, sowohl da irgendwie, ich weiß nicht, Howie Bling, also ich glaube im Film hieß Adam Sandler Howard und Marty Supreme, stellen sich manchmal irgendwie so eigene Fettnäpfchen, fallen da hinein, müssen wieder heraus. Das ist auch in gewisser Weise eine Art Spiel. Und das ist in beiden Filmen wiederum derart allegorisch, dass man wirklich sicherlich in vielerlei Punkten darüber argumentieren könnte, okay, was will uns dieser Film jetzt eigentlich sagen? Wir sehen hier irgendwie eine Tour de France. Beide Filme gehen unglaublich lang, also über 2 Stunden. Nehmen dann ein abruptes Ende. Man könnte auch Marty Supreme sagen, das Ende, das Marty Supreme wählt, damit hätte man ja sicherlich nicht mit gerechnet, dass auf einmal da, keine Läuterung man kann darüber diskutieren, ob ist das jetzt ein gutes Ende, ist das jetzt ein schlechtes Ende, war das erwartbar, ist nicht erwartbar, in welchem moralischen Kontext kann man die Enden jetzt einbetten, in Uncut Gems ist das weitaus absoluter, aber
hätte ich übrigens, ganz kurz nur, hätte ich übrigens auch lustigerweise genau wegen des Endes von Uncut Gems auch bei Marty Supreme mitgerechnet. Ich dachte in dem Moment, als er dann ungeplanterweise dieses Tischtennisspiel gegen Endo gewinnt, dass genau das auch passiert wieder, mit, was am Ende von Uncut Gems passiert. Aber es ist ja nicht passiert.
Ja, nee. Aber trotzdem, also man sitzt dann erstmal da und ich musste mich bei beiden Filmen erstmal sortieren. Ich fand die Filme erstmal unglaublich gut, die machen was mit einem, aber man wird da schon so ein bisschen in die Mangel genommen. Natürlich durch das Tempo, natürlich durch den Schnitt, durch die Montage und durch die einzelnen Setpieces, durch die man ja wirklich durchrauscht. Macht's, ist, denke ich mal, relativ interessant, natürlich im Nachhinein drüber zu sprechen, wobei wenn man sich für eine Leseart entschieden hat, und das habe ich jetzt einfach mal bei Uncut Gems durchgespielt, das habe ich jetzt immer bei Marty Supreme durchgespielt, ist dann doch wieder recht eindeutig ist. Deswegen bin ich aber umso gespannter, da wir kein Gespräch hatten über Marty Supreme, wie du das Ding jetzt gelesen hast oder auf welche Leseart du den Film jetzt dekonstruiert hast, dass du jetzt zum Schluss kommst, dass das einer der besten US-amerikanischen Filme der letzten Jahre ist. Das ist ja wirklich schon, sage ich mal, ein Statement. Und das ist ziemlich interessant.
Ja. Ich möchte auch erstmal kurz ein bisschen darüber sprechen, was ich vorher erwartet habe und kann erstmal sagen, dass der Film mich erstmal ganz grundsätzlich schon von seiner Thematik auf natürliche Weise anspricht, weil ich 15 Jahre Tischtennis im Verein gespielt habe und deswegen dachte ich mir direkt, ah geil, ein Film über einen Tischtennisspieler, ne? Schon mal sehr interessant. Und der Film hat ja da grundsätzlich auch so eine Art Realismusversprechen, dadurch, dass Marty Mauser in diesem Film ja auch angelehnt ist an einen realen Tischtennisspieler, der wirklich in den 50er Jahren relativ, sagen wir mal so, mittelerfolgreich Tischtennis gespielt hat. Also Marty Reisman, ein Amerikaner, der, ich glaube, bei Weltmeisterschaften insgesamt 3-mal Bronze gewonnen hat. Was jetzt nicht so schlecht ist, aber jetzt nicht zu den ganz Großen der Geschichte sozusagen. Also wenn man sich jetzt nicht historisch mit Tischtennis beschäftigt, wird man auch als gegenwärtig junger Tischtennisspieler diesen Namen nicht hören oder nicht kennen. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu sowas wie Timo Boll, ne? Was halt, der hier in diesem Film auftaucht an 2 Stellen mal ganz kurz. Also einmal spielt Marty gegen ihn und einmal ist er noch in so einem japanischen Fernsehbeitrag dann zwischenzeitlich zu sehen. Und das war halt so das ist für jeden deutschen Tischtennisspieler, der in den 2000ern und zum Teil noch 2010ern aufgewachsen ist, ist das halt das große Idol und war dementsprechend auch mein Sportidol als Kind einfach. Ne? Das ist jemand, der jahrelang als derjenige galt, der die chinesische Dominanz im Welttischtennis sozusagen brechen konnte und auch 3 Weltcups gewonnen hat. Legendär der Weltcup-Run im Jahr 2005, als er hintereinander im Viertel, Halb und im Finale die 3 stärksten Tischtennisspieler der Welt aus China geschlagen hat. Das war ein Riesending in China damals, dass er dann nacheinander, ich sag jetzt einfach mal die Namen, Ma Lin, Wang Hao und Wang Lichin geschlagen hat, aber ich glaube in anderer Reihenfolge. Ich glaube, Wang Hao war im Finale. Könnt ihr euch mal angucken, bei YouTube gibt's da alles zu sehen. Und das war halt erstmal schon mal super, ne? Und gleichzeitig erkennt man da auch so ein paar kleine Referenzen auf die Tischtennisgeschichte. Beispielsweise tritt Marty ja bei den British Open im Halbfinale gegen einen Ungarn an. Der mich so ein bisschen daran erinnert hat, beziehungsweise ist das so ein bisschen die naheliegende Referenz, dass es sich dabei um so ein alter Ego von Viktor Barna handelt. Das ist ein ungarischer Tischtennisspieler, der unglaublich oft Weltmeister im Einzel geworden ist. Allerdings eher in den 30er Jahren und in den 40ern, glaube ich, zum Teil auch noch ein bisschen. Aber der halt dann auch hier im Film, der ja Anfang der 50er Jahre spielt, dann auch schon eher so zum alten Eisen gehört und sich dann noch irgendwie mal in dieses Halbfinale reingespielt hat und noch gar nicht groß verbittert ist über diese relativ klare Niederlage, die er dann bekommt. Ne? Aber davon abgesehen, ich habe natürlich Uncut Gems auch gesehen, fand diesen Film hier dann doch noch mal einen Ticken langsamer von meinem Gefühl her, wobei das auch lange her ist, dass ich Uncut Gems gesehen habe, muss ich ehrlich zugeben. Ich fand, der Film ist nicht ganz so hektisch, aber er hat so diesen ähnlichen Spirit, ne? Also eines Menschen, der quasi irgendwie bestrebt ist, sich ein besseres Leben aufzubauen, aber durch die Umstände der Geldströme, dadurch, dass er immer wieder auch in Verschuldungen gerät und so weiter und dann auch noch so private Problematiken hat, die er zu lösen hat. Also in ganz vielen verschiedenen sozialen, ökonomischen und psychologischen Kontexten stattfindet, dass es halt zu Problemen führt und er dann irgendwie nicht so richtig weiterkommt in seinem Leben und sich dann immer weiter in die Katastrophe hinein manövriert. Und das ist schon etwas, was ich auch erwartet habe bei Marty Supreme. Was auf eine ähnliche Weise auch eintritt. Also es gibt ja immer wieder so Momente, in denen ein Hoffnungsschimmer erscheint, der dann aber doch wieder umgekehrt wird oder sich als ein viel größeres Problem im Nachhinein herausstellt. Ne? Also der von dir angesprochene Hund ist ja genau das Beispiel. Ne? Sie kommen da zufällig, treffen sie halt diesen Gangster-Typen, der von Abel Ferrara gespielt wird. Und der Hund, oder da gibt es einen Hund, der dann verletzt wird, der dieser Figur gehört hat. Und der soll dann halt zum Arzt gefahren werden, verarztet werden und dass es dem halt wieder besser geht. Dafür soll es Geld geben, aber dieser Hund haut dann halt ab und es gibt dann doch irgendwie den Versuch, diesen Gangsterboss zu verarschen und ihm halt einen falschen Hund zu verkaufen und das merkt er dann natürlich relativ schnell und dadurch gibt es dann auch wieder Probleme, weil dieser Typ dann halt hinter Marty her ist, beziehungsweise seiner Freundin. Ne? Und so spitzt sich das halt zu. Das sind so diese Mikrodramaturgien, die der Film immer wieder aufbaut und das ist auch, also so ähnlich habe ich das dann schon auch erwartet im Großen und Ganzen. Und ich muss auch sagen, dass ich diese gegenwärtige amerikanische Bewegung generell ziemlich interessant finde. Also wir hatten ja gerade in den 2010ern immer mal wieder sehr kritische Stimmen diesbezüglich, dass alles Franchise geworden ist. Ne? Es ist im Prinzip nur noch Marvel, es gibt nur noch Horror-Franchises, die dann auch aufgebaut wurden, sowas wie Halloween wurde rebootet, Scream und so weiter und noch ganz vieles anderes, was ich wahrscheinlich vergesse, was immer noch stattfindet. Aber ich finde, was wir jetzt die letzten Jahre erlebt haben, ist doch schon wieder so ein Aufstehen von gerade jungen und zum Teil auch älteren amerikanischen Autorenfilmern, die auch in einer bestimmten Art und Weise sehr groß vermarktet werden. Ne? Also dieses Jahr haben wir ja bei der Oscar-Verleihung dieses ganz große oder diese ganz großen Beispiele mit einem Paul Thomas Anderson, der wieder groß zurückgekehrt ist mit One Battle After Another, der vorher eher so was Kleineres wieder gemacht hat mit Licorice Pizza, aber One Battle After Another ist ja ein Film, der wirklich frenetisch besprochen wurde. Genauso wie Ryan Coogler, der ja so vorher auch in diesem Franchise, in dieser Franchise-Logik eigentlich drin war, mit sowas wie Black Panther oder den Creed-Film und jetzt mit Sinners einen wirklich originären, spannenden Autorenfilm gemacht hat. Ne? Oder auch ein Brady Kobe gehört dazu, der mit The Brutalist groß abgeliefert hat oder auch andere Leute wie Greta Gerwig, die eigentlich, wobei, da muss man ja fast sagen, dass sie so ein bisschen den anderen Weg genommen hat. Also erst so schöne, originäre Autorenfilme gemacht hat, wie Lady Bird und Little Women und dann mit Barbie sich eher so in diese Franchise-Richtung rein entwickelt hat. Muss man, also auch wiederum was Originäres, also ja quasi einen feministischen Film daraus gemacht hat. Ne? Also schon etwas mit Aussage, ein Kunstwerk, wenn man so will, würde ich dann schon so weit gehen, das zu sagen. aber dann doch auch dieses sich in so einer Franchise-Logik dann halt befindet. Oder nicht Franchise, aber in so einer Markenlogik, Produktlogik dann, ne, um das mal so zu sagen. Und ganz kurz noch das letzte Beispiel, was da auch natürlich klar ist, ist Robert Eggers, ne, der auch ein Autorenfilmer ist und originäre Stoffe gemacht hat, wie The Witch, The Lighthouse und dann aber auch wiederum sowas wie Nosferatu, aber dem nochmal so einen ganz eigenen Touch gegeben hat, der sich auch deutlich absetzt von dem Originalfilm von Friedrich Wilhelm Murnau und auch von der anderen Verfilmung von Werner Herzog, die wir übrigens alle besprochen haben hier im Podcast bei Lukas zu Beginn des vergangenen Jahres war das der Fall. Das ist ein Jahr her jetzt, ja.
Ja, genau. Ja, ich denke auch, dass der Film jetzt, sage ich mal, so ein mediales Echo bekommen hat, liegt natürlich zum einen daran, dass man sicherlich eine gute Steilvorlage mit Uncut Gems hatte, sicherlich, aber das war wie gesagt nur eine Netflix-Produktion. Marty Supreme hätte jetzt auch eine Netflix-Produktion sein können, aber man hat sich wie gesagt dazu entschieden, wahrscheinlich mehr Geld zu investieren. Man hat einen Timothy Chalamet engagiert, man hat eine Gwyneth Paltrow engagiert, die ja sozusagen so was wie ein kleines Comeback in diesem Film gegeben hat. Und das sind natürlich schon irgendwie Argumente und Alleinstellungsmerkmale, die allein schon nur vom Namen her für eine gewisse Erwartungshaltung sorgen und auch für ein gewisses Statement sorgen, sich sowas überhaupt zu trauen und wie gesagt mit diesen Figuren derartig zu spielen. Ich glaube, ja, ein Safety oder viel mehr als jetzt vielleicht ein Josh Safdie hätten es vielleicht nicht gebracht, dass eine Gwyneth Paltrow mit einem Timothy Chalamet hier wirklich ja zumindest eingängige Halbnackt-Szenen mehrfach on-cam zeigt. Ist auch schon, sage ich mal, von seiner Brisanz her und rein von den außerfilmischen Argumenten her schon recht interessant für, weiß ich nicht, die Yellow Press, die letztlich darüber irgendwie natürlich auch für den Film Aufmerksamkeit generiert, in einer etwas abstrahierteren Logik des Films. Sind wir hier sogar schon bei der Logik des Films, wenn wir jetzt über den Film sprechen und gleich auch versuchen, mit dem Film irgendwie die Argumente zu finden, die in dem Film drinstecken, dann sind wir hier quasi jetzt schon genau irgendwie in dem Ding drin, was der Film hier in dieser, ich hatte es schon gesagt, in dieser ganz kleinen Geschichte über irgendeinen jungen Schuhverkäufer, der gut Tischtennis spielen kann, Entschuldigung, Challengers wollte ich jetzt nicht zitieren, ist aber auch von Luca Guadagnino auch wahrscheinlich ein sehr guter, ein sehr gutes Beispiel für einen Auteur, der ebenso sehr gute Filme macht und noch keinem, Gott bewahre, Franchise angehört.
Mhm. Ja. Und ja, absolut. Das ist absolut richtig. Und gleichzeitig finde ich, dass sich diese Regisseure oder dass sich zumindest die Safdie-Brüder und ich würde auch sagen, ein paar dieser anderen Leute, die ich dann eben genannt habe, in der amerikanischen Filmgeschichte in einer ganz bestimmten Tradition stehen. Und das ist meiner Meinung nach schon das New Hollywood-Kino. Das heißt, so Filme von Martin Scorsese wie Taxi Driver, Filme wie The Conversation von Francis Ford Coppola, Michael Winners Death Wish, also Ein Mann sieht Rot heißt er im Deutschen. Also so Filme, die sich eigentlich innerhalb genau dieser Spannungsverhältnisse von psychologisch komplexen Figuren, von bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen irgendwie versuchen müssen, eine Art besseres Leben aufzubauen im Endeffekt, ne? Und das in den 60ern und 70er Jahren noch gar nicht so sehr innerhalb von bestimmten Genrestrukturen, das gibt es auch. Aber interessanterweise finde ich, wenn man so ein paar Jahre später dann in die 80er reingeht, dass das eigentlich noch viel, viel stärker zunimmt, dass man im Prinzip ähnliche Motive hat, ähnliche Figuren, sagen wir mal so, aber dass die dann in Filme reingepackt werden, die dann schon ganz klar bestimmten Genres zugeordnet sind, ne? Also es gibt dann eben, und da sind wir eben genau bei dem Hinweis, der in diesem Film ja offensichtlich drinsteckt, bei so Leuten wie Abel Ferrara, der ja Polizeifilme gemacht hat, Kriminalfilme gemacht hat, auch so mit Driller Killer eine Art Slasher gemacht hat, nur dass man den Killer die ganze Zeit verfolgt. Wir haben Leute wie William Lustig natürlich, ne, mit Maniac, oder wir haben auch William Friedkin, der mit Cruising eine Art Polizeifilm gemacht hat. Und dann aber natürlich auch mit The Exorcist, einen Film, der genau diese Motive, die wir aus dem New Hollywood-Kino kennen, eben auch in einen Horrorfilm dann, in so einen Geisterhorrorfilm, Dämonenhorrorfilm im Prinzip hineinpackt. Und das finde ich schon ziemlich spannend, weil mir scheint es so, dass diese 80er Jahre so ein bisschen der Referenzrahmen sind. Es gibt ja auch im Film so ein paar Bezüge, zum Beispiel zu Thief, der Einzelgänger. Da gibt es ja diese Szene bei dem bei diesem Autohaus, diesem Autoverleiher, wo wir diese Nachtszene haben quasi, wo die Autos dann von oben beleuchtet werden mit den Straßenlaternen und so. Das ist exakt so, wie wir das aus Thief kennen. Ne? Nur, ich glaube, dort mit einer größeren Einstellung. Es gibt dann auch so ein grünes Neonlicht, was dann noch nebenbei ist. Ne? Also so Bezüge, die da irgendwie schon drinstecken. Und genau, ich finde, dass das in Marty Supreme eben auch so ist. Denn wir haben auf der einen Seite diese New Hollywood, diesen New Hollywood-Bezug von einem Individuum, was in dieser Welt versucht, irgendwie ein eigenes Glück zu suchen, an Geld zu kommen und sich dadurch in verschiedene Problematiken rein manövriert. Aber gleichzeitig findet das alles innerhalb verschiedener Genres statt. Das offensichtlichste Beispiel ist wahrscheinlich der Sportfilm, das Biopic, was hier über das erste Drittel des Films, würde ich so grob sagen, das absolut dominante Genre ist. Ne? Wenn wir wirklich auch diese Wettkampfszenen haben, zum Beispiel zwischendurch mal ein Gespräch haben zwischen zwei Menschen und es gibt dann einen Schnitt und wir sind dann wieder im Halbfinale zum Beispiel. Das wird dann auch so mit großen Buchstaben eben einem ins Gesicht gedrückt und sowas. Das ist wiederum was, was wir im klassischen New Hollywood Kino nicht haben würden. Aber dann, gerade wenn es darum geht, das Geld zu beschaffen, sind wir eben auch im Gangsterfilm. Ich finde, es gibt verschiedene Horrorelemente. Also gerade wenn wir dann wenn der Hund dann rausgeholt werden muss aus diesem Haus von diesem Farmer. Ich hatte da so Texas Chainsaw Massacre Vibes, ne? Das Haus sieht doch deutlich anders aus, aber allein dieses Motiv, dass man in ein scheinbar unbewohntes Haus erstmal reingeht und aus jeder Ecke plötzlich ein Typ hervorkommen könnte oder sowas, das hat genau diese Vibes. Und ich habe sogar versucht rauszufinden, ob da nicht eine Referenz drin steckt, ob dieser Farmer nicht von irgendeinem ikonischen Horrorschauspieler aus der Vergangenheit gespielt wird. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe auch den Namen des Schauspielers leider nicht gefunden. Habe zugegebenermaßen auch nur 10 Minuten gesucht oder 2 oder 15 Minuten. Aber bin da nicht rausgekommen oder nicht so auf den grünen Zweig gekommen, ja.
Ja, sah für mich so ein bisschen aus, hat damit nichts zu tun, aber so ein bisschen wie Judd Crandler, also so ein alter Mann, der da alleine an der Straße wohnt, jetzt irgendwie einen Hund hat und darin vielleicht auch irgendeinen Sinn sieht, jetzt mal endlich jemanden hat, der ihn versteht und der irgendwie für ihn da ist und der irgendwas von ihm will. Friedhof der Kuscheltiere, ja. Also so ein alter, stimmt. Großer, alleinstehender, weißhaariger Mann, der dann auf seiner Veranda sitzt und Bierchen trinkt und jetzt endlich einen Hund hat. Da könnte man eine super Spin-off-Geschichte draus machen, wie der diesen Hund irgendwie saved und vor den Einbrechern, der dann Marty Supreme ist oder Abe Ferrara ist, da irgendwie sichern möchte und bewahren möchte, weil er zudem so eine tolle Beziehung aufgebaut hat. Aber das ist, wie gesagt, also das Spiel mit dem Film da einfach auch eine gewisse Form der Ausbeutung zu betreiben, wenn es darum geht, die Geschichte mit möglichst viel Tempo und mit so einer Intensität, es ist vielleicht nicht mal Tempo, aber es ist schon intensiv und es passierte, wie gesagt, ganz viel Unvorhersehbarkeit, ist vielleicht, wie gesagt, auch in der Allegorie des Films oder in der Logik des Films eine Allegorie, dass wir die Unvorhersehbarkeit ja auch irgendwie exemplarisch mal zeigen müssen. Da gehört sicherlich dazu, dass sich dann so ein Abel Ferrara in seinen alten Tagen noch auf der Veranda wirklich in einer blutigen Szene bei Mondschein erschießen lässt.
Absolut, ja. Und das sind so Momente, die man erstmal nicht antizipiert, aber in der Logik des Films muss es dann auf dieser Veranda natürlich trotzdem einen Konflikt geben und so, ne? Und das antizipieren wir, glaube ich, schon in einer gewissen Weise als Zuschauer, gerade weil wir es hier eben mit Genrestrukturen haben, also mit so Strukturen der Serialität, der Wiederholung, gewisse Strukturen, die immer wieder über verschiedene Filme hinweg eingeübt werden, sodass wir dann auch wissen, wie diese Filme dann funktionieren, ne? Also das ist ja bei diesem Sport-Biopic Elementen zu Beginn des Films und dann nochmal gegen Ende ja auch genau das Gleiche, dass es so eine Art Triumph geben muss oder dass es vielleicht hier in diesem Film auch, das ist dann wiederum wäre der andere Weg, vielleicht eine Überraschung sein könnte, wenn das am Ende nicht geschafft hätte gegen Endo und so, ne? Aber das ist quasi die Logik dieses Sportbiopics, das hat man ja ganz häufig, dass es am Anfang einen Konkurrenten gibt, der unbesiegbar wirkt, ne? Der ihn auch schlägt, die Hauptfigur, und dann muss über den Film hinweg durch verschiedene Elemente halt, muss diese Figur so eine Art Heldenreise durchgehen und sich die nötigen Fähigkeiten draufpacken, dass es dann am Ende dann funktioniert und der große Triumph eingefahren werden kann. Das ist genau das Gleiche, was hier passiert im Endeffekt, ne? Und das kann man auf eine Art und Weise auch antizipieren, obwohl es gleichzeitig trotzdem sehr spannend wirkt. Und das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass generell der Tischtennissport hier auch auf eine sehr spannende Weise dargestellt wird, ne? Mit sehr langen Ballwechseln und so und mit Kantenbällen und so. Wir haben mal ganz kurz nach dem Kinobesuch, habe ich so ein bisschen gesagt, ich glaube, ich habe Tischtennis noch nie so geil dargestellt gesehen in einem Film. Also wirklich dieses Gefühl von, es gibt Kantenbälle, Netzbälle, es gibt Leute, die sich über das Material des Gegners beschweren, es gibt, keine Ahnung, irgendjemand hat reingerufen anscheinend, das Publikum war zu laut, diese ganzen Ausreden, die man dann versucht zu finden. Tischtennis ist dann sehr anfälliger Sport dafür, dass Leute die Schuld nicht bei sich suchen, sondern bei irgendwelchen anderen Umständen drumherum. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich spannend gewesen hier. Ja. Oder ist mir zumindest aufgefallen. Und ja, ich finde das, wie gesagt, ganz, ganz spannend, dass, weil wir, auch wenn wir uns das New Hollywood Kino grundsätzlich angucken, das ist ja in einer Zeit entstanden, in der zum einen das Kino in einer gewissen Sackgasse war, also in den 50er und 60er Jahren gab es sehr viele große Monumentalfilme, sowas wie Cleopatra, wie Ben Hur, die dann aber nicht mehr den ganz großen Erfolg dann im Endeffekt hatten. Und gleichzeitig hatten wir aber auch sowas wie eine Realität, die auf eine Art und Weise immer gefährlicher, bedrohlicher wurde, ne, durch den Kalten Krieg, durch ich sag mal so, ja, Machtverhältnisse, gesellschaftliche Machtverhältnisse, die undurchschaubar sind, durch Reich, Armut, wie sagt man das? Also die Schere zwischen Arm und Reich ist immer weiter auseinandergegangen, ne? Die Straßen waren wirklich verdreckt. Es gab eine, gerade in den 80er Jahren, eine groß angelegte Sparpolitik von Ronald Reagan und so weiter und so fort. Und das ist ja etwas, was wir im Endeffekt heute auch in den politischen Verhältnissen haben. Und das ist wahrscheinlich auch so als ganz grobe Analyse so ein bisschen das, warum solche Filme auch wiederkehren oder vermehrt wiederkehren, ne? Und zwar nicht nur jetzt, sondern ja auch schon ein paar Jahre. Also die Safdie Brothers scheinen da auch scheinen da auch so ein Duo zu sein oder jetzt Einzelregisseure, die so ein bisschen prototypisch für diese Entwicklung des Films sind, ne?
Ja, seh ich ganz genauso. Also wenn wir dann, sage ich mal, noch so auf den Unterbau Marty Supremes zu sprechen kommen, da steckt für mich schon immer natürlich die Kritik an bestehenden, vor allem sozialen Verhältnissen drin. Das haben wir einerseits bei Uncut Gems. Ich finde, wir haben es aber noch mal viel stärker bei Marty Supreme, dass eben in einer Welt, die hier durch einen biografischen Zugang gefunden wird, in einer Welt der, ich würde sagen, Rezession, alles wird irgendwie ein bisschen schlechter. Es lohnt sich nicht mehr, der Chef oder der Besitzer oder der Leiter eines Ladens zu sein, sondern damit man es so richtig schafft, man muss halt irgendwie nach den großen Sternen greifen. Und eben nicht irgendwie beim Onkel im Laden jobben und den dann später übernehmen. Weil, ja, Macht, Reichtum und letztlich ein auskömmliches Leben vielleicht auch in der Konstruktion anders dargestellt werden. Vielleicht wird da eine viel größere finanzielle Abhängigkeit künstlich erzeugt. Allerdings muss man auch dazu sagen, wir sind ja noch in der Nachkriegszeit. Wir sind ja in einer USA, die sich ja neu sortiert. Also der Krieg ist vorbei. Man hat unglaublich viele Migranten, gerade in den Ballungszentren wie New York. Und diese ganze Gesellschaft formiert sich natürlich neu, was natürlich heißt, dass der Abstieg ganz schnell vonstatten geht, dass natürlich aber auch der Aufstieg ebenso schnell vonstatten gehen kann, wenn man eben nur die richtige Idee hat. Und diesen Ideenreichtum, den hat ja unsere Hauptfigur Marty Mauser ja schon. Also er möchte sich ja schon in seiner Vision als schon irgendwie Entrepreneur, wie man das heutzutage nennt, als Safe-Made-Man, hat er schon irgendwie Ambitionen, irgendwie das mit diesen orangenen Bällen und dann noch irgendwie eine Kooperation mit Spalding und so weiter, sich selbst und natürlich dann auch vielleicht so ein kleines Kollektiv mit diesem Dion zusammen, der einen reichen Papa hat, sich da irgendwie groß zu machen und auch eine Brand zu sein. Wird allerdings durch seine soziale Herkunft schon im Jahre 1952, und da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie eine historische Rekonstruktion ist oder ob wir uns tatsächlich auch in der Gegenwart befinden, wenn es um die sozialen Verhältnisse geht, ob die soziale Herkunft Martys derart limitierend ist, dass er es ja anscheinend gar nicht aus eigener Kraft schaffen könnte, sondern auf das Wohl und Weh der großen Kapitalisten irgendwie hoffen muss und drum bangen muss und betteln muss, da irgendwie einen Fuß reinzubekommen, aber trotzdem, auch wenn er die Chance bekommt, immer irgendwie abhängig zu bleiben von diesen großen Reichen, die irgendwie unerreichbar sind, sich selber irgendwie als Vampire bezeichnen und eben irgendwie nicht ja menschengleich sind, sondern so über den Dingen schweben. Und man kommt da einfach irgendwie als einfacher Junge, der ein Talent hat, der durchaus gut ist und in etwas der Beste der Welt sein kann, es anscheinend dennoch nicht schafft. Und er wird es nicht schaffen. Er wird jetzt nicht der Millionär und er wird jetzt nicht der Mensch, der im Nadelstreifenanzug irgendwelche Dinge verkauft und an irgendwelchen schweren Holztischen sitzt, um dort über irgendwas zu beraten oder irgendwelchen Menschen zu sagen, was jetzt ihre Aufgabe und was die großen Ziele sind. Er hat zwar Ziele und er versucht das Ganze immer natürlich durch seinen Charme und durch auch seine Wendigkeit, durch seine Vielseitigkeit zu ebnen, da eben es irgendwie rein zu schaffen, den Sprung zu schaffen aus diesem Leben heraus. Man weiß irgendwie als einfacher Mensch, man hat gelernt zu leben und man bleibt irgendwie so zusammen und man macht seine Schule, macht seine Arbeit, dann nimmt man sich eine Frau und dann wird man irgendwie alt und möchte natürlich seine Miete bezahlen können und so weiter. Eine kleine Wohnung reicht auch, aber das ist ihm irgendwie nicht genug. Man kennt die Motivation nicht, warum es ihm nicht genug ist, was er tatsächlich für einen Grund hat zu sagen, okay, ich möchte das alles nicht, ob es tatsächlich durch den Tischtennis kommt. Eine Frage wäre dann noch, ist der Tischtennis hier nur Bühne? Ist das quasi nur Kostüm? Geht es hier wirklich um Tischtennis oder geht es hier im Allgemeinen um den Sport? Geht es hier allgemein um Spekulation? Das sind auch diese großen Themen, die man dann an Uncut Gems finden kann. Wie groß willst du es machen? Und das machen die Safdie Brothers, die schaffen das wirklich so lasziv, eine glaubhafte kleine Geschichte zu erzählen. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist man dann manchmal so ein bisschen ziellos. Ja, man könnte es jetzt, also größer geht's nicht mehr sprechen. Man könnte es aber auch so klein lassen, wie es in der Geschichte ist. Und trotzdem wird eine unterhaltsame Geschichte draus, auch wenn wir jetzt hier, weiß ich nicht, ein volkswirtschaftliches ebenso Pro-Seminar machen könnten und jetzt sagen, ja, das ist der und das ist der und die stehen in der Beziehung, dann passiert das und das und die Phase, könnte man sicherlich machen. Ist die Frage, wo man sich dann drin verliert. Aber ja, das macht, wie gesagt, dann auch für mich die Story ziemlich schwer fassbar. Und ja, wie gesagt, du hast schon die Schere Arm und Reich angesprochen. Könnte natürlich hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Den Autor können wir nicht fragen, könnten wir schon fragen. Aber ist jetzt hier auch egal. Ja, Erklärungsansätze hätte ich, die führen allerdings, wenn wir dann sicherlich auch nochmal vielleicht über die Figuren sprechen, noch über einzelne Teile sprechen, führen jetzt auch für mich persönlich, merke ich das gerade schon, nicht zu einem persönlichen Ergebnis, dass ich einen Strich drunter mache und sage, okay, ja, genauso kann der Film stehen bleiben und das ist jetzt die Lesart, das ist meine Leseanleitung des Films.
Der Film ist super kompliziert, auf jeden Fall, und ich finde aber, das macht so seine wiedererlebbare Qualität und auch das Interesse von mir, was ich zumindest sehr für den Film entwickelt habe, aus. Du hast schon gerade gesagt, dass es ja im Prinzip um diesen natürlich Marty geht, der irgendwie Entrepreneur ist, der diesen Sport betreibt und man nicht so eine richtige Motivation dahinter erkennt, außer dass er wahrscheinlich der beste Tischtennisspieler einfach sein möchte. Und ich finde, wir müssen da mal so ein bisschen über die Eingangssequenz reden, beziehungsweise diese Anfangsszene, in der wir, die dann in die Credits übergeht. Also diese Sexszene zwischen Marty und Rachel, genau. Während Forever Young von Alphaville gespielt wird. Denn diese Sexszene dort hinten im Schuhgeschäft geht ja dann in diese Credits über und da sehen wir ja dann quasi Sperma, was durch so einen durch einen Penis offensichtlich, einen erigierten Penis durchfließt und sich dann allerdings hinten raus zu einem Tischtennisball formiert. Und das finde ich schon ganz interessant, was da drin steckt. Denn wir haben ja hier erstmal Sperma, was ich gelesen habe, als eine Art Symbol für die menschliche Schöpfungskraft, den menschlichen Drang, vielleicht auch den männlichen Drang im Endeffekt, wenn man das so will. Aber ich würde es sogar allgemeiner sehen, weil ich finde, wir haben das bei mehreren Personen hier, dass sie irgendwie nach etwas Größerem streben, als das früher der Fall ist. Also bei Kay Stone ist das das ja auch der Fall, dass sie eine große Schauspielerin auch bleiben möchte und dieses Comeback ja am Theater dann auch haben möchte und so. Also ein Symbol für die menschliche Schöpfungskraft, den Schöpfungsgeist, was sich dann materialisiert in etwas, was quasi eine Manifestation in der realen Welt außerhalb des eigenen Körpers sozusagen ist, also in der sozialen Welt, was in dem Fall der Tischtennisball ist. Und auf diesen Tischtennisball formiert sich dann der Schriftzug Marty Supreme, was ja dann auch der gleiche Schriftzug wie bei den Tischtennisbällen später ist, diesen orangenen Bällen, die Marty dann zusammen mit seinem Kumpel dann vertreiben möchte. Und im Endeffekt finde ich das ganz interessant, dass wir hier diese Konstruktion haben zu etwas, was in der realen Welt stattfinden kann, was dann auch im Endeffekt ein Sport ist, bei dem jemand quasi der Beste sein kann und diesen Drang, diesen Schöpfungsgeist, sich selbst zu konstruieren als der Beste in einer Welt sozusagen, in einer bestimmten Sparte, dass er sich da manifestieren kann. Und gleichzeitig durch diesen Schriftzug haben wir aber die Kommerzialisierung genau dieses Drangs im Endeffekt, ne? Also eine Kommerzialisierung dieses Drangs, was, finde ich, eines der Grundthemen dieses Films ist. Ich habe auch wir haben so ein bisschen vorher darüber gesprochen, was wir so für Kritiken und so weiter rezipiert haben. Ich habe noch eine weitere rezipiert von jemandem, den du auch auf jeden Fall kennst. Wir sagen den Namen jetzt nicht. Aber der hat diesen Film sehr, sehr stark in einer ökonomischen Richtung gelesen, sozusagen, ne? Und hat das quasi als eine Art Kapitalismuskritik gelesen, die halt von diesen Geldströmen handelt, von Machtstrukturen und so weiter und von der Art und Weise, sich selbst zu verkaufen, auch als Produkt quasi auf dem Markt. Also der Mensch wird sozusagen zum Produkt und muss seine Arbeitskraft verkaufen und so weiter. Da steckt alles da drin. Ich würde es aber fast sogar noch größer machen und sagen, dass es hier generell darum geht, sich nicht nur auf dem Markt zu verkaufen, um ökonomisch bestimmte Vorteile zu erlangen, sondern es geht eigentlich um die Konstruktion eines Menschen generell als etwas, was für andere Menschen wiederum in irgendeiner Art und Weise abrufbar oder sagen wir mal von denen gebilligt wird. Also es geht auch um eine private Ebene sozusagen, ne? Also sich selbst zu verkaufen als jemand, der privat von jemand anderem akzeptiert wird oder sogar geliebt wird. Das ist ja das, was wir am Beispiel von Rachel sehen, die ja quasi auch eine Art Konstruktion an sich selbst vornimmt, indem sie sich das Auge so schminkt, und um dann von Marty geliebt zu werden, ne? Also so weit würde ich das auch sehen. Und somit ist dieser Film aber grundsätzlich erstmal ein Film, würde ich sagen, über diesen Schöpfungsgeist, den menschlichen Schöpfungsgeist, der aber dann irgendwie auf eine Art und Weise in der Welt, auf welcher Ebene auch immer, verkauft werden muss. Also es geht darum, Dingen in der realen Welt eine Bedeutung zuzuschreiben, die sie größer macht, als sie eigentlich in ihrer Grundsätzlichkeit einfach sind. Und das lässt sich an verschiedenen, sowohl Menschen als auch Dingen im Film verorten. Wir können ja mal so ein bisschen über die Charaktere reden, weil du das ja auch vorgeschlagen hast, dass wir so ein bisschen darüber reden. Was ist Marty Mauser für dich für eine Figur?
Also natürlich ist es erstmal ein junger Mann, der qua seiner späten Geburt erstmal einen gewissen Esprit mitbringt, der natürlich frech ist, der auch irgendwie rebellisch ist, der unbekümmert ist, der naiv ist, der gleichzeitig auch selbstbewusst ist, aber der in den richtigen Momenten es immer wieder schafft, Leute zu manipulieren. Also das schafft er bei dem Vater von Dion, das schafft er bei Dion selbst mit diesen bunten Bällen, das schafft er aber allerdings auch bei seinem Onkel, das schafft er auch bei demjenigen, der ihm dann die $700 gibt mit der Waffe, den schafft er es auch zu manipulieren. Er wird auch mit Milton Rockwell irgendwie ins Geschäft kommen. Er schafft es, eine K-Stone zu manipulieren. Also wir haben es mit einem jungen Mann zu tun, der irgendwie ein Gespür für dieses Show, für Show und dieses Geschäft hat. Und er möchte natürlich, und das merken wir relativ schnell, seine soziale Herkunft oder allgemein sein Ort in der Gesellschaft, möchte er in irgendeiner Art und Weise modulieren. Lohnarbeit scheint nicht so sein Ding zu sein. Und er reduziert Beziehungen, Menschen, auch wirklich liebgewonnene Menschen, also teilweise sicherlich auch irgendwie dann Rachel, zu einem Ding, das einen strategischen Wert hat. Man nutzt Menschen oder nutzt Situationen oder nutzt Gegenstände aus nach ihrem strategischen Wert. Man könnte auch argumentieren, er nutzt natürlich auch den Tischtennis. Klar, er ist darin gut und das nimmt man natürlich dann irgendwie als Voraussetzung dafür mit. Aber letztlich kann der Tischtennis für ihn auch einen strategischen Wert haben, dass er dann wieder zurück nach New York kommen kann, den 1.000 Euro gibt und die Schulden, Dollar gibt, die Schulden bezahlt und sich dann hier dem und dem ein Auto kauft und sich es dann richtig gut gehen lässt. Also es ist irgendwie schon internalisiert, dass Erfolg und dass das Leben irgendwie aus Konsum, aus Kapital bestehen muss. Man braucht irgendwie Geld, um was zu sein. Und das merkt man bei ihm immer mehr bis zu einem gewissen Kulminationspunkt, als er es schafft, dann irgendwie Endo zu besiegen. Und dann löst sich das Ganze so ein bisschen auf. Über das Ende sprechen wir dann nochmal. Aber man merkt ja dann auch immer im Verlauf des Films, er verwettet sich selbst als Aktie, könnte man fast schon sagen. Er macht aus, generiert aus sich einen nicht greifbar, nicht materiellen Wert durch Versprechungen, die in Zukunft irgendwie eintreten sollen. Und das sind natürlich irgendwie, ja, Mechanismen, die man auch heute noch kennt, wenn es sicherlich um Aktien geht. Heute würde man eher irgendwie von Bitcoins sprechen, dass man jetzt irgendwie einen Tauschwert gibt, um dafür in Zukunft das in Vielfaches ausgezahlt zu bekommen. Mhm. Und das, ja, verkörpert er schon in einer gewissen Art und Weise unter der Oberfläche dieses jungen Supersportlers.
Absolut. Das sind, es sind auch diese ganz kleinen Elemente, finde ich, vor allem in seinem Gesicht, die da auffallen. Ne? Es ist dieser Schnauzer über, also diese Rotzbremse da über seinem Mund. Es ist diese, ich glaube, sechseckige Brille, die sehr aufmerksamkeitserhaschend ist. Es ist die Frisur dann zusätzlich. Und das wirkt für mich wie eine Konstruktion. Gerade auch, weil man so jemanden wie Timothy Chalamet aus anderen Rollen kennt, wie zum Beispiel Call Me By Your Name. Und das ja in seiner Konstruktion so weit weg ist irgendwie von dem, was man da aus anderen Filmen oder auch aus einem Wonka oder sowas von Charlie und der Schokoladenfabrik kennt, dass das direkt als Konstruktion sichtbar wird. Und ich finde, er verweist ja auch auf mehreren Stellen oder an mehreren Stellen innerhalb des Films darauf, dass genau dieses Erscheinungsbild auch eine Marke sein soll. Es gibt ja dann diesen einen Moment, in dem er in seiner alten Tischtennishalle in so einem kleinen Umkleideraum sitzt und dann in der Ecke ist so ein kleiner Pappaufsteller, wo er auch als der erkennbar ist, ne, also als Marty, ne, genau eben aufgrund dieser Elemente, dieser drei vor allem. Und ein weiterer Moment ist dann vor dem letzten Duell mit Endo, wenn die ganzen Japaner und die anderen Leute da im Publikum ihn erst nicht erkennen und er dann zu diesem Aufsteller geht und dann wissen sie, wer das ist. Ne? Also anhand nur dieser Merkmale erkennen sie dann, dass es ja dieser Marty Mauser sein muss irgendwie. Ne? Und auf eine ganz ähnliche Art und Weise haben wir das auch in anderen Figuren. Ne? Also es gibt Kay, die natürlich als berühmte Schauspielerin hier auftaucht, die sich auch selbst verkaufen möchte als eine gute Schauspielerin, die auch alles dafür tut, die auch, wo es auch gar nicht so wichtig ist, ob sie wirklich selbst gefeiert wird, ob das Publikum wirklich wegen ihr kommt, sondern es gibt ja dann diesen Theatersaal, der mit gekauftem Publikum noch aufgefüllt werden muss und so, einfach nur um dieses Theater-Event zu einem Ereignis zu machen und mit einer Wichtigkeit aufzuladen. Es gibt diesen Milton Rockwell, der seine Stifte verkauft und auch da haben wir dann sozusagen diese Stifte, die von einer bestimmten Marke sind. Wenn Kay, also seine Ehefrau, Marty davon erzählt, macht sich Marty erst ein bisschen drüber lustig, das sind Stifte und dann sagt sie die Marke und ja, stimmt, ja klar, die kenne ich. Das sind natürlich die krassesten Stifte wahrscheinlich, die es hier gibt. Das heißt, wir haben es hier die ganze Zeit zu tun mit bestimmten Elementen, die eigentlich wie in dieser Eingangssequenz, in diesen Credits, dieser fertige Tischtennisball sind mit diesem Schriftzug drauf. Aber eigentlich sind es nur quasi die Tischtennisbälle. Eigentlich ist es erst dieser Schriftzug, der diesen Sachen eine Bedeutung gibt. Also dieses gewisse Extra, dieser Markenkern, der dann nochmal herausgearbeitet wird. Und ich finde es dahingehend dann auch spannend, dass wir aber immer wieder bei all diesen Figuren auch dieses Hervortreten der Menschlichkeit, also des Spermiums im Endeffekt haben. Bei Marty kriegen wir immer wieder mit, dass er an bestimmten Stellen doch entfernt von dieser Logik reagiert auf bestimmte Ereignisse und Menschlichkeit zeigt. Das ist dann zum Beispiel, wenn er Rachel in einer Szene, das ist kurz nachdem er den Polizisten entflohen ist in ihre Tierhandlung, wenn er sie ein bisschen zu sehr anschreit und dann aber doch umarmt und nein, habe ich nicht so gemeint und so. Ne? Das ist auch der Moment, in dem die Badewanne auf den Hund draufstürzt und er zuerst auch wirklich, ohne dass es irgendwie, dass irgendwie ein Hintergedanke dahinter zu stecken scheint, diesen Hund befreien möchte. Mhm. Und Abel Ferrara sagt in diesem Moment sogar zu ihm, sei ein Mensch und hilf ihm. Also er verweist wirklich auf diese Menschlichkeit, ne? auf diesen Kern, der anscheinend da drin steckt. Und ja, wie gesagt, genau das Gleiche haben wir bei anderen Figuren auch. Bei diesem anderen Tischtennisspieler, der Bella Kletzky heißt, den er im Halbfinale der English Open schlägt, ne? Da haben wir auch erstmal einen Tischtennisspieler, der als Marke auftritt, von dem aber dann klar wird, dass er in der Vergangenheit die Fähigkeit hatte, Bomben zu entschärfen und aufgrund dessen ja von den Nazis dann immer im Konzentrationslager freigelassen wurde, um diese Bomben zu entschärfen. Und der dann aber auch diesen menschlichen Kern hatte, indem er sich dann den Honig auf den Körper schmiert, sodass die anderen Gefangenen dann diesen was zu essen hatten und diesen Honig ablecken konnten. Ne? Sehr intensive Szene, die sehr interessant war. Und genau, dieses Hervortreten von Menschlichkeit, obwohl wir es eigentlich mit sehr vielen Stereotypen zu tun haben. Bei Martys Kumpel Dion ist das auch so. Also dieses dass er auch erstmal so ein bisschen als dieser dicke Sidekick, dieser Geschäftsmann von ihm fungiert, aber es da auch diese menschliche Seite gibt, die von der Elternschaft offensichtlich unterdrückt wird. Ne? Das ist dieser Sohn, der es selbst noch zu nichts gebracht hat, der schon 30 ist und noch zu Hause wohnt und wo man auch aber in seinem Schauspiel merkt, dass da immer so eine Verletzlichkeit mitschwingt. Irgendetwas, was da drunter zu schimmern scheint. Ne? Und das finde ich schon anhand der Figuren sehr spannend. Und um das so ein bisschen noch auszuweiten, bei anderen Objekten gibt es das auch so. Also die Tischtennisbälle, sind aber auch Träger von einer bestimmten Marke. Die Stifte, habe ich schon gesagt, sind Stifte, aber sie sind eine Marke dann im Endeffekt. Die Kette ist auch erstmal nur eine Kette, die Kay umhatte und die dann von Marty gestohlen wird. Aber er interpretiert es als die Kette einer Millionärin, weil sie Millionärin ist. Also das gibt dieser Kette überhaupt erstmal Wert. Marty schlägt seiner Tochter, wenn er mit den Harlem Globetrotters unterwegs ist, in Ägypten ein Stück Stein aus einer Pyramide. Das ist auch nur ein Stück Stein, aber es wird als Teil dieser Pyramide, bekommt es Bedeutung im Endeffekt. Ne? Und man kann darüber reden, dass das Theater hier eine Kunstform ist, die vermarktbares Event wird. Man kann aber auch sagen, dass Tischtennis erstmal ein ganz normaler Sport ist, der dann aber auch zu einem vermarktbaren Event wird. Zum Beispiel eben bei dieser Reise der Harlem Globetrotters und generell in dieser Eventisierung als Weltmeisterschaft. Ne? Also die Weltmeisterschaft gibt diesem Duell oder gäbe einem Duell mit diesem Endo gerade erst Bedeutung sozusagen. Und das, man sieht dann auch diese Regeln, die da drin stecken, also dass die Tischtennisspieler schwarz tragen müssen, weil ja der weiße Ball sozusagen drin ist. Es gab zwischenzeitlich übrigens in der Tischtennisgeschichte tatsächlich auch orangene Bälle, weil man das nicht mehr wollte. Mittlerweile darf man aber am Tischtennistisch auch nicht mehr weiß tragen, weil die Bälle wieder weiß geworden sind, dann lustigerweise. Also es ist auch, stecken auch diese Regeln heute noch drin, diese Reglementierung und so. Ne? Wobei es ja eigentlich, also wenn du jetzt zum Beispiel dich mit deinem Vater irgendwie in den Garten stellen würdest und eine Runde Tischtennis spielen würdest, ist das egal. Dann ist es einfach nur ein Spiel. Mhm. Ne? Und das ist schon ganz spannend, wie diese Vermarktung, Eventisierung, dieses Aufladen von Dingen mit Bedeutung hier überall drin steckt eigentlich.
Ja, und das funktioniert hier wirklich schon emblematisch als Reflex. Und man kann es, wie du es schon gesagt hast, in allen Sachen finden. Und in diesen Punkten, wo auch immer mal so ein bisschen Menschlichkeit durchschimmert und wo auch mal, sage ich mal jetzt, irgendwie der Welt oder das Geld oder irgendwie das akkumulierte Kapital aus irgendetwas egal sind, die sind auch nicht wirklich pathetisch. Also der Kontrast hätte jetzt relativ groß sein können, dass man hier auf einmal einen jungen, dedicateden Mann hat, der was will, aber der dann auf einmal irgendwie bei irgendeinem Mädel, das jetzt schwanger ist, wiederum auf die Knie fällt, weil ihm jetzt irgendwas leidtun, was er angetan hat. Nee, das ist von seiner Emotionalität her nicht wirklich sympathisch. Also wir haben es hier nicht mit einem Marty Mauser zu tun, der jetzt durch die Bank weg die richtigen Entscheidungen trifft und aber auch die richtigen emotionalen und vielleicht auch moralischen Entscheidungen trifft. Denn irgendwann ist, sage ich mal, eher die finanzielle Logik anstatt irgendwie jetzt eine moralische Entscheidung ist jetzt viel wichtiger und da lässt man halt auch mal irgendeine Person A, B, C einfach stehen, auch wenn man die Freund nennt oder wenn man die quasi werdende Mutter seines eigenen Kindes nennt und so weiter und so fort, ist es dann zeitweise egal und das macht Marty Mauser nicht zu einem sympathischen Menschen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Marty Mauser ein Jude ist. Und wir sind hier in der Nachkriegszeit und wir bekommen hier und da immer mal mit, wie er über den Holocaust und wie er über Hitler oder die Nazis spricht. Das bekommen wir in ganz wenigen Sequenzen mit, aber dann doch irgendwie wirklich schon polternd und fast schon irgendwie sich überschlagend in seiner Drastik. Wir müssen uns aber, finde ich, vergegenwärtigen, dass wir es mit einer religiösen Gruppe zu tun haben, mit einer Religion zu tun haben, deren Anhänger Opfer oder unter anderem zum größten Teil jüdische Bürger Opfer des größten Verbrechens der Menschheit wurden. Und gerade in diesen Jahren kann man es natürlich nur verstehen, dass da irgendwelche jüdischen Bürger in New York oder in der Welt den Glauben an die Menschheit eigentlich verloren haben und eben nicht mehr an die Ideale, an die Werte glauben, die beispielsweise der Sport, die Liebe, die Freundschaften oder irgendetwas versprechen. Das wurde diesen Menschen mit dem Holocaust nur verständlicherweise natürlich austrainiert. Das wurde ausgetrieben durch diesen Holocaust, den Glauben an die Menschheit in sich zu tragen. Für uns ist es irgendwie selbstverständlich. Hey, warum ist der so böse? Und hey, warum handelt der jetzt so? Aber es ist eigentlich nur logisch, dass das einzig Wahre, was man in der, oder das einzig Wahre in der Welt ist, das, was man in der Tasche hat, was man greifen kann, was man an Geld hat, was man nur für sich entschieden benutzen und was in keinem anderen irgendwie Kopf noch irgendwie weitergedacht oder anders geformt oder, wie gesagt, in irgendeiner Art und Weise benutzt werden kann, sodass man keinen Einfluss drauf hätte. Und das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den Safety mit einfließen lässt, dass wir es hier einfach mit einer sehr, sehr prekären Zeit zu tun haben. Und deswegen vielleicht Marty Mauser hier ja so kühl oder manchmal unterkühlt sehen, wie wir ihn sehen. Es sei denn, wir sehen ihm dann, wie er ja wahrscheinlich sein eigenes Kind erblickt, dann bricht das alles irgendwie wieder heraus und diese Maskerade, die man sich da eben als Jude geschaffen hat, hält dann auch nicht mehr stand, weil so dieses Wunder des Lebens und so weiter dann wiederum doch größer ist und diese Form von Menschlichkeit und so dieses herzliche, kordiale dann einfach dann doch irgendwo noch in diesen Menschen da ist, auch wenn die sich auf das Geschäft fixiert haben und ja vor wenigen Jahren, wie gesagt, furchtbare Sachen erlebt haben.
Mhm. Gerade sowas wie der Holocaust bekommt ja hier auch so eine Art Bedeutungsumkehrung, wenn man so will, ne? Also es gibt natürlich diese eine sehr eindrückliche Sequenz mit dem Honig. Es gibt aber auch gerade diese Erzählungen, von denen du gesprochen hast, und dafür kommt ja der Holocaust zu so einer Art Gag im Endeffekt, ne? Also auf eine Art und Weise, Marty sagt dann, er will bei dem British Open das schaffen, was der Holocaust nicht geschafft hat, nämlich es zu Ende bringen, ne? Was dann von diesen Leuten auch so als Witz aufgenommen wird, ne? Also es ist vollkommen klar, dass er das nicht wörtlich meint, sondern es ist in einem bestimmten Kontext, funktioniert es als Gag, ne? Also auch da diese Bedeutungsumkehrung. Und auf eine gleiche Art und Weise, also er weiß, dass er das als selbst auch als Jude benutzen kann und dass es aus dem Mund eines Juden selbst auch in einem anderen Kontext zu lesen wäre, als wenn das jetzt ein Nazi wäre, der da vor den Journalisten sitzt, ne? Und auf eine gleiche Art und Weise funktioniert das ja auch mit dem Thema Rassismus, was ja auch gerade in den 50ern noch ein Riesenthema war. Marty skizziert sich ja auch oder konstruiert sich ja auch in dieser einen Sequenz auf der Bowlingbahn auch als Rassist, wenn er dann zu seinem Kumpel, mit dem er ja dann die Leute verarscht, sagt, ich wusste gar nicht, dass ihr Tischtennis spielt und mit ihr sind dann natürlich die Schwarzen gemeint, ne? Also diese ständige Bedeutungsumkehrung von verschiedenen Elementen, und ich will dazu noch eins sagen, ich finde, dass das letzte Tischtennis-Match gegen Endo genau das so wunderbar nochmal zusammenfasst. Sowohl für uns emotional, aber auch gedanklich und intellektuell, weil wir es ja hier auf der einen Seite einfach mit einem Tischtennisspiel gegen diesen Endo zu tun haben, was ja für alle drumherum eigentlich nur ein Showkampf ist. Das heißt, das ist nicht das Finale der Weltmeisterschaft, wo dieses Duell eigentlich hätte stattfinden sollen, sondern es ist eigentlich nur ein Showkampf, der im großen Kontext in der Tischtenniswelt relativ bedeutungslos ist, ne? Das wird anhand dieses ganzen Settings auf einer Bühne relativ klar. Das wird daran klar, dass die Kabel da so ein bisschen im Weg liegen, also nicht optimale Wettkampfbedingungen geschaffen werden. Beide tragen übrigens weiß, während sie mit einem weißen Ball spielen. Also auf einmal ist das völlig egal im Endeffekt, welche Farbe der Ball hat und welche Farbe die Kleidung der Leute hat. Aber dieser total unwichtige Kontext wird hier von der Inszenierung her wie das große Finale in einem Sport-Biopic im Endeffekt gezeigt, weil es gerade für Marty diese große, wichtige Bedeutung hat, diesen Endo zu schlagen. Das heißt, für ihn hat es ganz persönlich diese Bedeutung, diesen Wettkampf gegen ihn zu gewinnen. Und das ist auch so einer der ganz wichtigen Punkte, warum ich den Film eben nicht nur im Kontext lesen würde von, wir haben es ja mit einer Kapitalismuskritik zu tun und mit einer Kritik an Markenbildung und an dem Unechten sozusagen, an einer unauthentischen Bedeutungszuweisung von bestimmten Elementen, sondern es geht auch ganz, ganz stark darum, welche Bedeutung spezifische Ereignisse für ganz psychologisch komplizierte Menschen einfach im ganz privaten Sinne haben. Und Das, genau. Also das deutet sich vorher mit Rachel schon an, das deutet sich auch bei Martys Mutter an, die ihn unbedingt immer wieder sehen will, die aber im Laufe des Films gar nicht so viel Kontakt miteinander haben, aber sie wünscht, sie scheint sich so ein erneutes Zusammentreffen und so ein Zusammenleben mit ihm als Familienmitglied irgendwie zu wünschen und mag das nicht, wenn er weg ist und so. Aber hier kulminiert das dann wirklich nochmal, wo dieser menschliche Drang, das Spermium auch nochmal sichtbar wird sozusagen in diesem Wettkampf dann am Ende. Ja, genau.
Ja, sich ähnlich, du hast ja eingangs schon gesagt, du siehst hier natürlich auch durch deine, sag ich mal, sportliche Karriere auch in vielen Szenen irgendwie auch sportliche Referenzen, die man sicherlich im Tischtennis, auch in anderen Sportarten so nachempfinden kann.
Ganz kurzer Einwurf. Ich finde es wirklich fantastisch, wie Timo Boll hier dargestellt wird, weil wenn man Timo Boll mal auf YouTube oder so spielen sieht oder ihn vielleicht auch im realen Leben irgendwie mal gesehen hat, dann ist das technisch schon sehr, sehr nah dran an dem, wie sein Spielstil ist. Also so dieser immer etwas beim Topspin nach seitliche, diese Seitlehnung nach links, die nicht so weit rumgeht sozusagen wie bei anderen Spielern, um das mal so zu sagen. Also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit einem Wang Hao oder mit einem Dmitri Ovtcharov, könnt ihr euch mal angucken, dann wirkt das immer so ein bisschen nach unten gedrückt nochmal der Körper. Und ich finde, dass sich das wunderbar hier überträgt, diese sehr moderne Spielweise oder die Beobachtung, die ich zumindest aus seiner modernen Spielweise genommen habe, auf die Art und Weise, wie man in den 50er Jahren noch Tischtennis gespielt hat. Das ist so ein wunderbares Zwischending zwischen beiden Elementen. Das wollte ich noch mal ganz kurz sagen, ja, weil du Timo Boll nochmal zur Sprache gebracht hast.
Ja. Ja, genau. Wir haben, wie gesagt, dieses letzte Tischtennisspiel. Auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie zur Verfügungsmasse verdammt. Dadurch, wir haben hier eine Werbeveranstaltung und so weiter, so ein Stifter verkauft werden, da laufen irgendwelche Stiftmaskottchen rum. Es ist Presse da, sind auch irgendwie amerikanische GIs da, die dort zu Besuch sind, um da Japan wahrscheinlich irgendwie dann ja auch zumindest wirtschaftlich zu irgendwelche Freundschaften zu schließen und da irgendwie miteinander in den Austausch zu treten, um letztlich auch, wie gesagt, den Markt zu erschließen. Aber auf der anderen Seite haben wir in diesem Tischtennisspiel natürlich auch einen kathartischen Moment, denn bevor dieser oder nachdem dieses Showspiel vorbei ist, findet zwischen Milton Rockwell und Marty ja nochmal ein kleines Gespräch statt und so weiter. Das Geschäft ist vorbei, hör jetzt auf zu spielen, du bekommst kein Geld und so weiter, du weißt nicht, wie du nach Hause kommst. Er entsagt allem und zieht dieses Spiel trotzdem durch, obwohl es eigentlich von dem, was in 140 Minuten vorher aufgebaut wird, nichts bietet an Geld, an Reputation oder an Möglichkeiten, irgendwie einen Aufstieg zu schaffen und sich jetzt zu einer Brand oder zu irgendeinem Magnaten aufschwingen zu können. Ihm geht es in diesem Spiel einfach nur noch um diese Tatsache, okay, ich habe mich hier meinem ärgsten Konkurrenten gestellt, ich konnte ja auf sportliche Art, auf faire Art gewinnen, verzichte auf den Gewinn, den es dann beispielsweise bei einer WM gegeben hätte, wobei man da auch sagen muss, das ist nicht ganz seine Schuld, er hätte da schon dran teilgenommen, aber man sieht ja auch, dass beispielsweise im Sport die Verbände und Verbandsfunktionäre irgendwie mit Konzernen zusammenhängen und mit denen kooperieren und dann eben auch durch das Material und durch ihre Entscheidung für das Wohl und Weh der Sportler zuständig sind, also der sportliche Erfolg ist dann letztlich in der Form, wie wir ihn verstehen, als jemand der Beste zu sein, jemand, der Preisgeld hat, jemand, der viel Geld verdient und jemand, der in irgendeiner Form dann durch Spiele, durch Kleidung, durch irgendwelche Dokumentation und durch irgendwie Autogrammstunden so ausgewertet wird und quasi sich hochschwingt zu einer Art Ikone, könnte man natürlich auch nochmal fragen, wie kultivieren wir heutzutage so etwas wie eine Ikone, wie beispielsweise Toni Kroos? Hat er das nur mit seinem sportlichen Erfolg geschafft oder schafft er das durch die sozialen Medien, durch die ganzen Zusammenschnitte, durch die gesamte Auswertung, die sich in den Medien und die sich dann natürlich auch irgendwie mit einer gewissen Gewinnorientierung bieten? Ist ihm alles egal. Er will sein Spiel gewinnen. Das tut er letztlich nur für sich, weil, wie gesagt, das Tischtennis dann irgendwie ihm schon natürlich wichtig ist. Ich hatte zwar auch gesagt, dass er das mit Sicherheit auch während des Films mal verzweckt hat, aber da wird das, wie gesagt, auf das Ideal zurückgeführt. Und es bleibt nicht bei dem Ideal des Tischtennis, sondern es geht dann eben noch einen Schritt weiter. Und er hat jetzt nicht nur Endo besiegt und jetzt irgendwie so die Rivalität oder seine Rivalität zu ihm besänftigt und ist der ganzen Welt bewiesen, dass er doch der Beste ist. Sondern im sportlichen Erfolg ganz oben angekommen, entscheidet er sich dann wiederum für eine Sache, die ihn wahrscheinlich gesellschaftlich nicht oben ankommen lässt, sogar wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Er entschließt sich wahrscheinlich dazu, mit einer Zoofachverkäuferin ein Kind zu haben und ja, diese ganzen Möglichkeiten wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes auch verspielt zu haben. Und das ist natürlich dann der Kontrast, den wir beobachten und was dann, sage ich mal, auch die Fallhöhe ist. In Howie Bling ist verstorben am Ende des Films, ich verrate es jetzt einfach mal. Und in Marty Supreme stirbt ja quasi auch, denn es wird wahrscheinlich nie Marty Supreme geben, sondern es gibt halt dann am Ende nur Marty Mauser, der super gut Tischtennis spielen kann, aber dann eben wahrscheinlich dann doch wieder im Schuhladen anheuert.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Endszene auf jeden Fall mit dem Baby ist ja auch wirklich symptomatisch dafür, für vieles, was wir jetzt schon besprochen haben, ne? Weil auch dort liegt ja wiederum, während Everybody Wants to Rule the World läuft, Tears for Fears, genau. Was ja auch wiederum wunderbar dazu passt, ne? Also alle wollen die Welt regieren sozusagen, absolut, aber ja, es geht, ja. Das Leben, du wirst ein glücklicheres Leben haben, wenn du das viel kleiner denkst im Endeffekt, ne? Mhm. Und auch der andere Song von Alpha Will Forever Young, der zu Beginn läuft, und deswegen habe ich das, glaube ich, auch so überwältigt, weil ich auf einmal gemerkt habe, boah, wie genial ist denn das, weil dieses für immer jung bleiben, also für immer sich gar nicht so erst an diesen Punkt entwickeln, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise so weit konstruieren muss, mhm, sozusagen, dass das im Prinzip so eine Art Schlüssel zum Glück innerhalb des Lebens ist, ne? Ich habe sowieso da letztens mal so ein bisschen drüber nachgedacht, inwiefern das Leben nicht irgendwie auch eine Aneinanderreihung von immer weiter schwieriger und komplizierter werdenden Konstruktionen ist und man irgendwann an einen Punkt kommen muss, um das wieder abzubauen ein Stück weit, ne? Also im Endeffekt, man startet quasi im Bauch seiner Mutter, kommt dann nach draußen und ist auf einmal in einem Verhältnis mit zwei, in der Regel mit zwei Leuten, mit zwei psychologisch komplizierten Leuten, mit denen man irgendwie klarkommen muss. Dann geht es irgendwann in die Schule. Es geht darum, wie kleidet man sich, ne? Was isst man und so, wie konstruiert man sich selbst als Mensch. Und man muss, glaube ich, irgendwann, das geht dann immer so weiter im Prinzip, ne? Und wird immer schwieriger. Und man muss irgendwann, glaube ich, an einem Punkt kommen, wo man sagt, stopp, und ich baue das alles wieder so ein Stückchen zurück und finde wieder so ein bisschen, das klingt jetzt sehr hochtrabend, so ein bisschen zu mir selbst in einer gewissen Weise, ne? Und wieder so ein bisschen zu dem, was mich ursprünglich als Mensch vielleicht ausgemacht hat, ohne diese Einflüsse sozusagen. Also von dem man natürlich nie frei sein kann komplett, aber von dem man sich ein Stück weit immer befreien kann. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dieser Schluss mit der Erblickung oder mit dem Erblicken des Kindes auch so ein emotionaler Höhepunkt dann nochmal des Films ist, ne? Weil auf der einen Seite sieht er hier erstmal ein Baby. Das ist ja ganz witzig, es gibt diese Reihe mit Babys erstmal, aus diesen ganzen Babys, die vollkommen gleich aussehen, wird dann ein Kind rausgeholt, was Martys Kind ist, also es erfährt dadurch eine neue Bedeutung, weil es sein Kind ist, er hat eine emotionale Verbindung dazu, weil er mutmaßlich der Vater ist. Und deswegen weint er, weil er dieses Glück nicht fassen kann. Er kann es aber auch, oder ich finde auch, dass es deswegen ein emotionaler Höhepunkt ist, weil wir hier auch nochmal so einen Signifikanten im Prinzip eines Menschen finden. Also so ein Kind, was noch komplett ungeformt ist von seinen äußeren Einflüssen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, was also noch formbar ist und was in gewisser Weise wieder eine neue Chance ist, das Leben auf eine andere Art und Weise anzugehen, als wie Marty es bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, ne? Und deswegen finde ich das eigentlich auch ziemlich, ziemlich großartig, dass der Film genauso endet und auch so abrupt dann endet, ne? Also, dass es im Prinzip auch nicht klar ist, in welche Richtung geht das jetzt, sondern dass es wieder eine erneute offene Zukunft ist, die hier entsteht.
Ja, ja. Wobei wir es auch nicht mit einer reinen und, sagen wir es einfach mal so, biblischen Vaterschaft zu tun haben, denn letztlich wurde das Kind beim ungeschützten Sex natürlich gezeugt und war ja auch irgendwie eine Risiko- und Nutzenabwägung. Er hat ja auch von seiner Kontinenz erzählt und wenn man anhält, ich ziehe raus und so weiter, dann passiert das nicht. Aber es ist ja augenscheinlich doch passiert und diese Kosten-Nutzen-Rechnung, diese Risikoberechnung, ist der Spaß jetzt größer als das eigentliche Risiko, ist ja bei ihm schiefgegangen, anscheinend. Und war dann ja, nachdem Marty Mauser, den wir zu dem Zeitpunkt am Anfang des Films sehen, eigentlich ja ein Fehler. Aber der Fehler stellt sich dann letztlich ja doch, ich weiß nicht, ob aus Opportunismus. Ich bin sicher, wäre er mit K-Stone durchgebrannt und hätte eine Million in der Tasche, dann wäre er vielleicht nicht nochmal zu dem Kind gegangen. Aber irgendwie ist es dann letztlich auch die Situation oder das Leben, das den Menschen formt und nicht umgedreht. Dass es letztlich vielleicht auch sowas wie Schicksal ist, dass es irgendwie immer eine Determinante gibt, die einem zu irgendeiner Handlung bringt, die man vielleicht, obwohl es eine tolle eine Risiko-Nutzen-Kostenrechnung gab, gar nicht so gut beeinflussen kann. Und dann die Zeichen ja wieder ganz anders stehen und man auf einmal doch den Sinn findet in den Sachen, die man vielleicht auch gar nicht geplant hat.
Absolut. Und den Sinn findet in dieser Sex-Szene am Anfang im Endeffekt, ne? Also wo man sich ja auch so ein bisschen zu Beginn fragt, okay, die haben jetzt Sex dort hinten drin, aber warum wird das so mythisch überhöht durch diesen Song auch, ne? Und durch diesen Übergang in die Credits. Und am Ende des Films oder gerade beim erneuten Sehen merkt man dann auf einmal, dass genau das der wichtigste Ausgangspunkt, diese scheinbar belanglose Liebhudelei im Hintergrund eines Schuhgeschäftes, der Ausgangspunkt für diesen Film ist. Also auch so im Rückblick eine neue Bedeutung Absolut. Bekommt einfach, ne? Das ist auch schon ziemlich großartig. Also im Endeffekt halten wir mal bis zu einem gewissen Zeitpunkt fest oder bis jetzt fest, haben wir es hier mit so einem Film zu tun, mit einem extrem komplizierten Film zu tun, der eben hauptsächlich von einer Figur handelt, die auf sich selbst achtet oder auf sich selbst achten muss, um seine eigenen Träume zu erfüllen. Aber es gibt immer wieder verschiedene andere Elemente, die dafür sorgen, dass er das nicht kann. Unter anderem steht ihm auch die eigene Menschlichkeit im Weg. Ich finde, dass sich das auch auf ästhetischer Ebene mit den Mitteln, die hier gewählt werden, wunderbar feststellen lässt oder das einfach sehr passig ist. Ne? Wir haben es mit einem Film zu tun, der auf Kodak-Film in 35mm Filmmaterial gedreht wurde, mit einer sehr hohen Lichtempfindlichkeit. Und ich finde, was auffällig ist, ist, dass dieser Film gekennzeichnet ist von sehr vielen Nahen, also von sehr vielen kleinen Kameraeinstellungen, die hauptsächlich auf die Gesichter der Menschen gerichtet sind. Sehr viele Schuss-Gegenschuss-Elemente und eigentlich gar keine großen Totalen oder sowas. Es gibt mal so ein paar Momente, wenn Marty mal über die Straße flieht, von der Polizei verfolgt wird, da wird die Einstellung mal ein bisschen größer, aber im Endeffekt ist es alles sehr klein. Und gerade in den Dialogszenen haben wir auch immer eine sehr lange Brennweite, was im Endeffekt bedeutet, wenn du ein Objekt sehr nahe vor eine Kamera stellst mit einer Linse, die eine lange Brennweite hat, dann wird genau dieses Objekt super scharf, alles andere drumherum blurrt so, ne? Und somit schaffst du im Prinzip eine Rahmung. Das hat man sehr, sehr häufig in so Fernsehserien. Ihr müsst mal wirklich drauf achten und euch mal sowas wie Fringe, Grenzfälle des FBI angucken. Da hast du sehr, sehr viele Dialogszenen und der Hintergrund ist total blurry die ganze Zeit, ne? Das ist hier im Endeffekt das Gleiche. Und auch eine sehr spärliche Beleuchtung im Endeffekt. Und das hat mich so ein Stück weit erinnert, auch wenn es auf eine ganz andere Art und Weise gemacht wurde, an Pickpocket von Robert Bresson. Das ist ein Film von 1959, der im Prinzip um einen Taschendieb geht, der ja auch sich so eine eigene kleine Existenz aufbauen möchte, halt nicht arbeiten kann oder nicht arbeiten will und allerdings in dem Fall als eher Sympathiefigur auftaucht. Das gibt dann auch noch eine Liebesgeschichte und dieser Film besteht komplett nur aus nahen Einstellungen. Es gibt so gut wie gar keine größere Einstellung mal im Endeffekt und auf mich wirkt das hier so, als hätte man so etwas wie oder eine ähnliche Geschichte oder zumindest ein ähnliches Thema, wie man das in diesem Film, also in Pickpocket hat, mit modernen Mitteln verfilmt. Einfach mit den neuen technischen Möglichkeiten, die in den letzten 70 Jahren, seitdem dieser Film erschienen ist, oder 60 Jahren eher erschienen ist, als hätte man das so umgesetzt. Also auch diese nahen, aber dann dazu noch diesen blurry Hintergrund mit eingefügt und auch diese es ist alles so ein bisschen moderner. Man hat auch mal so eine kleine Kamerafahrt zwischendurch drin, ne? Es ist nicht ganz so statisch und gleichzeitig finde ich, dass hier halt diese Statik irgendwie drin steckt, aber zugleich haben wir es auch die ganze Zeit eigentlich mit wackeligen Handkameras zu tun, ne? Also es wackelt die ganze Zeit. Also wir haben die ganze Zeit irgendwie so eine Ich-Fixierung, eine Konzentration auf Gesichter, auf das eigene Ich, auf andere Menschen, aber in einem Sinne von, wie können mir diese anderen Menschen nützen? Also aus Martys Perspektive, aber gleichzeitig gibt es immer dieses Wackeln, dieses Beben, was da drin steckt, dieses Innerliche, als ob der innerliche Mensch sozusagen jederzeit herausbrechen könnte. Es gibt sogar einzelne Gespräche wie Marty trifft sich mit diesem Geschäftsmann, mit diesem, wie heißt er,
Milton Rockwell?
Milton Rockwell, genau. Trifft er sich in einer Szene zum Essen. Das ist dann, wenn er seinen Sohn beleidigt und Milton Rockwell erstmal da weggeht sozusagen und Genau, und da ist es sogar so, dass die Kamera so wackelig ist, dass teilweise nicht mal das ganze Gesicht oder nicht mal der ganze Kopf drin ist. Da wackelt wirklich teilweise die obere Hälfte eines Kopfes einfach mal raus. So. Und das sind aber so beabsichtigte Momente, die auch diesen, dieses Beben im Prinzip nochmal besonders hervorheben im Endeffekt, ne? Und das finde ich ziemlich interessant, ne? In Kombination auch mit dem historischen Setting, mit diesem sehr aufwendigen Produktionsdesign, du hast es bereits angesprochen, und dann auch noch der extra diegetischen Musik von Daniel Lopatin. 103 Point Never ist das Pseudonym dieses Künstlers. Obwohl, ich wusste nicht, wie ich das aussprechen sollte, als ich es gefunden habe. Hab ich kurz vor der Aufnahme nochmal recherchiert. Der auch bei den Safdie Brothers vorher schon die Musik gemacht hat. Ne? Also so diese sehr elektronischen Sounds, die auch so ein bisschen Erinnerungen an so John Carpenter Soundtracks, finde ich, haben. Oder an sowas wie Tangerine Dream zum Teil auch. Ne? Absolut, also das steckt da irgendwie total drin, ja. Richtig. Und dem auch so eine gewisse Epik verleihen. Also das ist schon im Endeffekt eine Inszenierung, die sehr, sehr stark psychologisch zu lesen ist im Großen und Ganzen. Ne? Also das muss man schon sagen.
Ja, man sieht, das sind ja keine großartigen arrangierten Set-Pieces, die jetzt ausgestattet, ausgeleuchtet und dann durch irgendwie ein spezielles Blocking oder durch eine Mise-en-Scène ausgestattet werden und wirken können, sondern wir haben sie mit einer Unmittelbarkeit zu tun, die sich der gesamten Situation ständig unterordnet oder ich sag mal das Bild oder bildwürdige Elemente abseits der Figuren, die dann hier in der Szene handeln, werden wirklich diese Unmittelbarkeit untergeordnet und auch diese Allgegenwärtigkeit Martys. Ich glaube, es gibt wenige Szenen, in denen die Kamera wirklich mal die Augen von Marty lässt. Also wir verfolgen ihn aus verschiedensten Winkeln und aus verschiedensten Höhen, also mal mit Unterschnitt, mal mit Überschnitt, immer ganz unterschiedlich, aber wir sind immer irgendwie nah dran und wir sind quasi mit dabei. Die dritte Wand wird nicht durchbrochen, wir fühlen uns jetzt nicht irgendwie angesprochen, wir treten schon immer nochmal in Distanz zu Marty, auf jeden Fall, nicht nur auf einer emotionalen Art und Weise, sondern eigentlich auch auf einer visuellen Art und Weise. Sind das jetzt für mich gesehen keine subjektiven? Du wirst vielleicht dann noch mal was zur Anti-Immersion erzählen. Aber ich finde, gerade dieses, außer Atem, also ist ein schöner Filmtitel von Jean-Luc Godard. Aber das kommt dem hier eigentlich am nächsten, dass wir es hier mit diesem Verhetzten zu tun haben. Und passend natürlich zum Plot geht die Kamera hier irgendwie da, also es wirkt vielleicht an manchen Stellen disharmonisch, aber ist dann doch eigentlich nur konsequent, dass die Kamera genau das abbildet, wie sich vielleicht auch unser Hauptdarsteller so ein bisschen gerade selbst fühlt und wie er selbst die Welt um sich herum wahrnimmt.
Absolut, ja. Also außer Atem finde ich da auch einen ziemlich guten Vergleich dazu. Es gibt generell eine ganze Fülle von Verweismaterial in diesem Film. Also ganz viele filmhistorische Referenzen, die uns irgendwie so ins Gesicht geschleudert werden, finde ich, die deutlich klar sind. Also wir hatten es vorhin schon von Thief, diese Autos, die da beleuchtet werden von oben. Es gibt, ich finde, auch sowas wie Taxi Driver und Cruising in diesem Film. Das ist allerdings sehr entfernt, muss ich sagen. Also so, das sind, habe ich vor allem in den Raumkonstellationen gesehen, von zum Beispiel diesen Apartments in den Wohnungen, ne? Also von diesen Fluren und sowas, diese dreckigen Apartments. Das finde ich ist was man sowohl in Taxi Driver als auch in Cruising zum Teil hat, wenn es dann irgendwie um den Besuch eines Freundes geht und da muss man diese Treppe hochgehen in diesen sehr engen Gängen und sowas, ne? Und das ist auch was man in den Filmen von Abel Ferrara immer sehr, sehr häufig hat. Ne? Also auch in sowas wie Driller Killer gibt es genau diese Nachbarschaftsverhältnisse, die man hier auch hat. Ne? Alles ist so eng beieinander, wie so die Mäuse, die sozusagen alle zusammengepfercht werden in einer Wohnung. Ne? Das hat was davon. Pickpocket hatte ich schon gesagt. Es gibt einen relativ klaren Verweis, meiner Meinung nach, auf L'Argent, auch von Robert Bresson. Der heißt im Deutschen Das Geld, ist von 1983 und da gibt es das Cover. Das kannst du dir, wenn du das Handy gerade in der Hand hast, kannst du dir mal angucken. Das müssten zwei Hände sein, die so einen Geldschein zwischendrin haben, also Geld, was übergeben wird. Und mich hat eine Szene sehr, sehr stark daran erinnert, wenn Marty zurück in den Schuhladen geht und diesen anderen Typen, diesen Mitarbeiter, den er da hat, sieht. Und der packt da gerade Geld in den Tresor rein. Und er hat so einen Anzug an, der auch diese beige Farbe hat. Und man sieht dann auch, wie genau dieser beige Anzug, also wie dieser Typ mit diesem beigen Anzug Geld in der Hand hat. Und das hat mich auch sehr, das hat mich zumindest sehr stark an La Argent erinnert. Und das ist auch ein Film, in dem es darum geht, dass jemand einen Fehler macht und aufgrund dessen dann von anderen Leuten verfolgt wird. Also und dieses und auch einfach so ein Aufstieg Versprechen hat, was dann dadurch zunichte gemacht wird, weil er verfolgt wird. Mhm. Es geht dann darum, dass er einen Geldschein benutzt, um etwas zu bezahlen und dieser Geldschein ist offensichtlich eine Fälschung und die Leute sind dann hinter ihm her und wollen ihn dann umbringen im Endeffekt. Das ist ein Film im Spätwerk von Robert Bresson, der auch sehr sehenswert ist. Es gibt relativ zu Beginn, und das finde ich fast schon für eine Leseanleitung, für den letzten Punkt, den ich dann später noch machen möchte, unter den Nummern der Schuhe, die wir zu Beginn des Films sehen, ist einmal die Nummer 8,5. Und das habe ich als Referenz gesehen auf natürlich 8,5 von Federico Fellini aus dem Jahr 63 natürlich, wo es ja um so einen Regisseur geht, der im Endeffekt sich oder gerade nicht an seinem Film arbeiten möchte und sich dann in so einen Kurort zurückzieht. Allerdings verfolgen ihn die Darsteller und die ganzen Produzenten dann und er muss dann trotzdem an diesem Film arbeiten. Und es verkommt dann zu einer Art Film, in dem sozusagen Traumsequenzen und die Realität dann miteinander verschwimmen und man am Ende gar nicht mehr so richtig weiß, was von dem, was wir hier sehen, ist eigentlich wirklich Film und was von dem, was wir hier sehen, ist eigentlich gerade das tatsächliche Leben dieses Menschen. Also es gibt diese berühmte Tanzszene zum Beispiel aus diesem Film, die dann auch in Pulp Fiction von Quentin Tarantino referenziert wird. Daher werdet ihr alle vielleicht irgendwann mal 8,5 kennengelernt haben, aber guckt euch den auch ansonsten an. Ich weiß gerade gar nicht, wo man den streamen kann. Ich habe die Blu-ray hier.
Geht mir auch so.
Ja. Ich finde, Inside Llewyn Davis steckt hier so drin, also von Ethan und Joel Coen aus dem Jahr 2013, gerade mit dem entflohenen Tier, was dann wieder herangeschafft werden muss. Das ist in diesem Film, in Inside Llewyn Davis, eine Katze. Hier ist es ein Hund, das fand ich ganz interessant. Und ich muss auch sagen, dass ich irgendwie eine Referenz gefunden habe zu Der talentierte Mr. Ripley von Anthony Minghella aus dem Jahr 1999, natürlich basierend auf dem Roman von Patricia Highsmith. Ich finde, dass Marty in dem Film in manchen Momenten sich so ein bisschen bewegt wie Matt Damon durch Der talentierte Mr. Ripley. Also auch mit dieser Brille auf und dann mit einem Anzug später, wenn er sich auf dieser Party von diesem Geschäftsmann befindet, dann wirkt das so ein bisschen wie Matt Damon, der sich auch in diesem Film zurechtgemacht hat, um sich als etwas zu repräsentieren, was er eigentlich nicht ist. Weil es geht ja in diesem Roman auch um eine Aufstiegsgeschichte von einem Betrüger sozusagen, der also die ganze Zeit irgendwelche Menschen anlügt und sich als jemand verkauft, der er nicht ist. Und ein ganz großer Hinweis auf diese Referenz ist natürlich Gwyneth Paltrow, die in diesem Film mitspielt, weil die spielt auch in Der talentierte Mr. Ripley die Marge Sherwood. Also das ist die innerhalb der Geschichte die Freundin des reichen Kumpels von Tom Ripley, also dieser Kumpel, der dann umgebracht wird sozusagen. Und Marge Sherwood ist dann sozusagen eine Art Gefahr für Tom Ripley innerhalb des Films oder innerhalb des Buches, weil sie dann Tom ständig als den enttarnen könnte, der er ist. Nämlich, also er gibt sich dann, das ist ein Film, in dem es darum geht, dass er sich dann ja verschiedene Identitäten gibt, um sich Zugang zu bestimmten Etablissements oder zu bestimmten Menschen zu beschaffen. Und Marge kennt ihn aber als Tom Ripley, also als die tatsächlich reale Figur, die er ist. Ne? Und das fand ich ganz interessant, dass es auch da diesen intertextuellen Verweis zu irgendwie durch Gwyneth Paltrow einfach gibt. Ja, das fand ich ganz spannend. Also so ein riesen Potpourri eigentlich an intertextuellen Verweissystemen. Und das macht diesen Film dann im Endeffekt zu etwas, was zu so einem Produkt, was sich aus verschiedenen Elementen, also auch aus dem europäischen Kino, aus dem amerikanischen Kino und verschiedenen anderen Elementen bedient, um etwas Eigenes zu schaffen. Und das ist ja auch so eine grundsätzliche Botschaft, die an einer Stelle im Film auch nochmal drinsteckt, nämlich dass generell Kunst auch als interkulturelles Produkt gesehen werden kann. Es gibt diese Ankunft in Tokio und währenddessen läuft Musik, die sich zunächst mal so ein bisschen amerikanisch anhört, wo man dann aber so ganz tiefe Tenorstimmen hat, die so ein bisschen an, zumindest assoziiere ich das damit, mit japanischer Musik verknüpft werden. Und also, oder zumindest dann in eine Richtung gehen, dass sie nicht mehr als klar einer bestimmten Kultur zugehörig dargestellt werden oder wahrgenommen werden können. Und das nächste Bild, was wir danach sehen, ist eine japanische Jazzband, die an der Straße sozusagen spielt. Ne? Also da auch diese interkulturellen Verflechtungen, also diese Botschaft auch erstmal, dass Kultur nichts Festes, Starres ist, sondern immer durch Kombination, Rekombination, Weiterentwicklung immer wieder in verschiedenen kulturellen Kontexten zu etwas Neues werden kann. Also auch so eine kleine Absage an den die rechten Gedanken von einer festen, strukturell festgelegten Kultur, die nicht verändert werden kann.
Ja.
Ne? Nur mal so als kleiner Punkt noch. Ja,
ja, cool. Auf die Spurensuche habe ich mich ehrlich gesagt in der Richtung gar nicht begeben. Ich war nach dem Film auch eine Zeit lang damit beschäftigt, woher kenne ich diesen Schauspieler Milton Rockwell? Ja. Und ich habe es nach eingehender Recherche gefunden. Ich habe dazu
Kevin O'Leary heißt der Schauspieler.
Richtig, ja. Genau. Und ich kam nicht, ich dachte, das muss doch ein Film sein. Ich habe mir die Filmografie angeguckt und dachte mir, nee, hier kennst du keinen einzigen Film, nicht mal im Ansatz, was über irgendeinen Filmtitel gehört. Es muss woanders her sein. Und ich hatte, glaube ich, über Instagram habe ich immer mal irgendwie so Shorts gesehen zur amerikanischen Version von Die Höhle der Löwen, also Shark Tank. Und da hatte ich dieses Gesicht hererkannt, genau im gleichen Anzug, genau mit der gleichen Frisur, genau mit dem gleichen Gestus eigentlich, sitzt er dann da im Reality-TV und guckt sich da irgendwelche jungen Unternehmer an, die ebenso wie Marty Supreme ihm irgendwas anbieten wollen und quasi blank ziehen und da betteln für irgendwie ein paar Dollar, also vielleicht auch ein paar hunderttausend Dollar, also schon also für jetzt im privaten Haushalt viel Geld, aber im großen Kapitalistenkontext sind natürlich irgendwie Peanuts, mit denen man da irgendwelche Menschen an sich bindet durch irgendwelche Anteile. Also da, also ist eigentlich cool, dass sich Kevin O'Leary dazu bereit erklärt hat, seine Rolle selbst da irgendwie in Shark Tank auch so ein bisschen zu persiflieren, zu dekonstruieren und dann auch letztlich dem die Chance zu bieten, das so kritisch zu reflektieren, wie wir es ja beispielsweise oder wie es dann unser gemeinsamer, na gut, Freund nicht, aber unser gemeinsamer Bekannter auf YouTube wahrscheinlich gemacht hat, sich dem zumindest hingegeben hat.
Ja. Was ich auch super spannend fand, weil ich kannte diesen Typ gar nicht. Ich dachte wirklich, das wäre ein richtiger Schauspieler, weil ich es auch richtig gut fand, was der gemacht hat. So, also der hat diesen Geschäftsmann da wirklich richtig gut gespielt. Und ich habe dann im Nachhinein ein bisschen drüber gelesen, dass das auch, also es ist erstmal ein kanadischer Unternehmer, der so ein Softwareunternehmen aufgebaut hat ursprünglich. Und dass er auch sehr, sehr stark sich für Donald Trump im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf ausgesprochen hat. Und sogar, es gibt ja diese öffentlich kommunizierten Annexionsfantasien für Kanada. Der hat sich auch dafür ausgesprochen, dass Kanada doch bitte zu den USA gehören soll, dieser Kevin O'Leary. Und das fand ich schon ziemlich krass, dass ausgerechnet so jemand mit solchen Ansichten dann auch in so einem Film, in so einem kritischen Film, was seine Person auch dann im Endeffekt angeht, stattfinden kann. Und sogar als der Kapitalismus auftritt dann im Endeffekt. Ne? Also es gibt ja dann diese Zeile von wegen, ich bin seit 1603, glaube ich, hier schon unterwegs. Ich habe schon ganz viele Martys gesehen und das ist ja im Prinzip der Kapitalismus, als dass er hier auftritt. Mhm. Ne? Und das ist schon ganz spannend, dass man ihn dann solche Zeilen sprechen hört. Ja.
Vielleicht hat man ihm eine unfassbare Menge Geld geboten. Er konnte gar nicht anders Nein sagen.
Das weiß ich nicht, aber
man hat ihn mit seiner Achillesferse bekommen.
Ja. Ja. Und das ist übrigens auch so ein wichtiger Teil dessen, warum ich diesen Film auch als eine Art Metakommentar auf Film und Kultur und so generell sehen würde und auch als den Regisseur als Marke. Weil ich finde, dass es hier schon sehr, sehr viele anti-immersive Elemente gibt, die hier eine große Rolle spielen. Und das sind viele Sachen, davon haben wir schon genannt, diese intertextuellen Verweise, die man als Angebote wahrnehmen kann, es aber nicht muss. Also es ist jetzt natürlich so, dass nicht jeder mit 8,5 was anfangen kann erstmal, mit diesem Schriftzug einfach, der dann da steht. Es ist auch nicht so, dass jeder vielleicht Thief gesehen hat und genau diesen Shot erkennen kann. Wenn man aber diese Filme gesehen hat, dann kann man das erkennen auf jeden Fall, würde ich sagen. Ne? Und auch diese anderen Verweise. Und ich finde, das setzt sich auch fort, zum Beispiel an der extradiegetischen Musik, vor allem aus den 80er Jahren, die hier eingesetzt wird. Also dass eigentlich die Handlung ständig auch unterbrochen wird durch diese Songs, die offensichtlich nicht zur Zeit der 50er Jahre gehören, sondern als eben diese berühmten Songs wie Forever Young und so weiter dann auch hörbar sind, also anti-immersiv wirken. Ich finde generell, wenn man den Film 8,5 kennt, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Art und Weise, gerade da dieser Schriftzug auch zu Beginn kommt, würde ich das auch als eine Art Leseanleitung sehen. Also im Endeffekt eine Art das Verfolgen von gewissen Träumen, das Verschwimmen von Realität und Konstruktion, die Art und Weise, dass man gar nicht mehr richtig unterscheiden kann, was ist jetzt überhaupt Realität und was ist sozusagen filmische Realität, also dass es da so ein Spannungsverhältnis gibt und diese Elemente von, dass wir es hier mit anti-immersiven Effekten zu tun haben, setzt sich gerade eben auch auf dieser Darstellerebene fort. Du hast Kevin O'Leary gerade schon angesprochen, den man, wenn man ihn kennt, erkennen kann natürlich. Ne? Wir haben Timothy Chalamet, den man natürlich als Marke erkennt. Wir haben Gwyneth Paltrow, die hier als eine Schauspielerin auch noch auftritt innerhalb des Films, also diese Rolle spielt, die schon lange keinen Film mehr gemacht hat. Genau das ist Gwyneth Paltrow. Also das ist jetzt nicht so super lange her, aber die letzte richtige sichtbare Rolle von Gwyneth Paltrow ist jetzt 7 Jahre her. Das war 2019 bei Avengers Endgame. Seitdem war sie nicht in einem Film zu sehen. Sie hat zwischenzeitlich in einem Film von 2022, den ich allerdings nicht gesehen habe, eine kurze Sprechrolle gehabt. Mehr war die nicht zu sehen in den letzten Jahren. Ne? Das ist auch jemand, der hier ein Comeback feiert im Endeffekt. Wir haben Fran Drescher als die Mutter von Marty. Die kennt man als die Nanny aus der 80er-Jahre-Serie. Wir haben natürlich Abel Ferrara, den man sofort erkennt, wenn man dieses Gesicht schon mal gesehen hat oder wenn man sich irgendwie mit der amerikanischen Filmgeschichte zu dieser Zeit beschäftigt hat. Wir haben Tyler, the Creator. Wir haben Timo Boll, den man hier erkennen kann als Timo Boll, den man nur erkennen kann, wenn man sich mit Tischtennis ein bisschen auskennt, aber den kann man erkennen. Wir haben auch Tracy McGrady und Kemba Walker, die hier bei den Harlem Globetrotters als Basketballspieler auftreten. Ne? Das sind alles so Elemente, die einen zwischenzeitlich immer mal so rausreißen können und wo man dann sagen kann, Moment, das kenne ich von irgendwoher und zwar nicht aus der filmischen Welt, sondern aus der realen Welt irgendwoher. Ne? Und dazu kommt noch, dass auch Josh Safdie als Autor hier gewisse Elemente drin hat, die man aus vorherigen Werken durchaus kennt. Also ich habe jetzt zum Beispiel Good Time natürlich nicht gesehen. Ich habe aber ein paar Shots von Good Time gesehen. Und was bei sowohl Good Time als auch Uncut Gems als auch hier stattfindet, sind immer diese Inszenierung von bestimmten Gängen und Fluren als Transitionsorte. Dass man im Endeffekt eine Kamera hat, die sich zum Beispiel nach hinten bewegt, die Figur geht auf diese Kamera zu, durch einen langen Gang und es gibt dann währenddessen so einzelne Chiroscope-Effekte. Also das Gesicht wird immer mal beleuchtet, mal wieder ist es im Schatten, mal ist es beleuchtet, mal ist es im Schatten. Diese Abwechslung, das hat man in all diesen Filmen drin, lustigerweise. Und auch ansonsten motivisch, gerade das, was wir besprochen hatten, diese Idee von einem Individuum, was durch verschiedene Einflüsse hindurch oder dem entgegen immer wieder versucht, sich ein eigenes schönes Leben, eine eigene erstrebenswerte Existenz aufzubauen, das ist eine logische Fortsetzung von Uncut Gems. Also die motivische Vielfalt von Uncut Gems setzt sich hier im Prinzip auf eine Art und Weise fort, im Endeffekt. Sodass es auch als sodass dieser Film auch erkennbar ist als ein Werk, was von genau diesem Regisseur irgendwie gemacht wurde. Und somit tritt hier eigentlich der Autor auch als Marke hervor. Und das finde ich den eigentlichen genialen Schachzug, dass sich eben nicht nur die Motive, die innerhalb des Filmes verhandelt werden, dieses ein Mensch hat eine gewisse Strebsamkeit, schafft daraus etwas, was sich in der realen Welt manifestiert, was dann wiederum zur Marke wird, dass sich das auch auf der Metaebene fortsetzt. Mhm. Dass wir direkt erkennen, okay, das ist ein Film von einem Typen, der zum Beispiel diese riesige Riege an Schauspielern rangeschafft hat, der eigene ästhetische Elemente hat, die sich in anderen Filmen fortsetzen oder drin fortsetzen, dass man auch erkennt, dass es auch als Leistung anerkannt wird, dass sowas wie so jemand wie Kevin O'Leary in so einem Film mitmacht überhaupt. Ne? Das ist ja schon krass. Ne? Und somit wird eben dieser Film auch als Werk eines Autors sichtbar, also als ein Markenprodukt. Und das finde ich ziemlich genial.
Ja. Und wir sprechen hier durchaus noch über einen Film, der unterhält, der als Unterhaltungsfilm, als konventioneller Film hervorragend funktioniert und dennoch derartig aufgeladen und fett ist und, sage ich mal, Punkte bietet, die man sich herausgreifen und diskutieren kann, dass das schon als Leistung anzuerkennen ist.
Ja. Wenn man all diese Referenzen nicht erkennt, ist es trotzdem immer noch ein fantastisch funktionierender Film.
Ja.
Ne? Und das ist eben auch dieses Spannungsverhältnis von emotionaler Verbundenheit, die man im Verlaufe des Films irgendwie zu bestimmten Figuren oder zu gewissen Szenen aufbaut, aber gleichzeitig immer dieses, Moment, warte mal, ich trete mal einen Schritt zurück und denke jetzt mal ganz kurz darüber nach, weil das kenne ich aus der realen Welt. Ich finde diese Eingangssequenz mit den Credits auch, die versinnbildlicht das auch wunderbar, weil mich hat's in dieser Sequenz kurz umgehauen, ich habe trotzdem geweint, aber diese Sequenz hört mit einem Hardcut sowohl auf Bildebene als auch auf Tonebene auf. Also ich werde sofort mit einem Schlag rausgeholt und bin wieder in der nächsten Szene. Also trete dadurch wieder einen Schritt zurück und werde aus meiner eigenen emotionalen Verbundenheit in dem Moment rausgerissen.
Ja,
Finde ich ziemlich großartig.
Und bei Uncut Gems haben wir das mit der Darmspiegelung im Prinzip genauso.
Stimmt, ja. Stimmt, das ist auch so ein Element. Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hätte ich nochmal sehen müssen.
Und da findet man dann auch so einen dicken Klunker. Da ist es irgendwie, ich weiß nicht, so ein Polyp, aber dann in seinem Leben, in seiner Realität, nicht in der Realität seines Darms, ist es dann auf einmal der andere dicke Klunker, dieser Opal, der dann auf einmal gefunden wird und den man dann dort raus entfernen muss und der dann irgendwie erstmal das Licht der Welt erblickt.
Ja, stimmt. Ey. Ich muss Uncut Gems unbedingt nochmal sehen. Ich habe währenddessen auch oder jetzt die letzten Tage irgendwann mal geschaut, ob es nicht eine Blu-ray-Veröffentlichung davon gibt. Leider und nicht. Die gibt es? Die gibt es von Criterion Collection in den USA.
Okay.
Und ich glaube, also ich habe nur Versionen mit Regionalcode A gefunden, die man hier nicht abspielen kann.
Okay. Ja, also das war auch mein, ich hätte diesen Film unglaublich gern im Regal, schon seit 2019, es gibt tatsächlich von diesen Daniel Lopatin gibt es eine Schallplatte des wunderbaren Soundtracks, aber ja, bisher hat der Film auch bei mir nicht ins Regal geschafft, mit den Regionalcodes, ja, ist blöd, aber das verhindert dann immer irgendwie, dass man, wenn man keinen regionalfreien Player hat, das Ding hier gucken kann.
Gibt es sowas wie regionalfreie Player? Ich bin also komplett
ich lost, was das angeht. Ich bin jetzt kein Hacker und kein Cracker, aber boah, ich weiß nicht, ob man vielleicht Secondhand ein US-amerikanisches Gerät irgendwo bekommen kann von irgendjemanden, der da sowas noch irgendwie abgeben kann, aber das wäre dann auch nicht regional code free, dann hätte man einfach einen Player, der regional Code A dekodieren kann. Da bin ich auch zu wenig drin.
Ich habe mal irgendwann mal ChatGPT gefragt, weil ich habe lustigerweise schon einige dieser Fehlkäufe gemacht und habe ein paar von Criterion Collection, vor allem Blu-rays mit Regionalcode A drin, unter anderem Straw Dogs von Sam Peckinpah habe ich hier, wollte ich unbedingt mal sehen, aber konnte ich nicht sehen, oder auch Jeanne Dielmann von Chantal Ackermann, und ich habe dann mal geschaut und ChatGPT hat mir vorgeschlagen, du kannst dir auf deiner PlayStation zum Beispiel einen neuen Account erstellen und kannst dann, und kannst dann quasi irgendeine Adresse in den USA angeben und dann und auch die Sprache auf Englisch stellen, im amerikanischen Raum und so, und dann sollte der das erkennen. Das funktioniert aber nicht. Also das hat nicht funktioniert. Ich war schon so freudig. Ich habe diesen Blu-ray Player wieder angemacht und hab Straw Dogs reingeschoben und die hat auch geladen und ich habe ein erstes Bild davon gesehen, dachte, geil, das funktioniert, und dann kann ich abgespielt werden, weil du bist nicht in den USA.
Leider. Ja. Ich glaube, es gab mal PC-Laufwerke, denen war das egal. Also ich habe mal von The Hills Have Eyes eine Uncut-DVD gehabt. Inzwischen gibt es den ja auch über die FSK Uncut, aber zu dem Zeitpunkt eben noch nicht, und es war relativ günstig. Und den konnte ich nur über meinen alten Laptop abspielen, den Film. Über die PlayStation, über irgendeinen Blu-ray-Player, keine Chance. Aber mit einer gewissen Software, die als Freeware verfügbar war, konnte man dann tatsächlich den Film ganz normal gucken. Also das ging mal irgendwie, aber wenn man jetzt irgendwie so ein starres Gerät hat, das irgendwie ganz stark irgendwie in seiner Soft- und Hardware konstruiert ist, wie so eine PlayStation, hat man keine Chance.
Ja, also ich wäre damit fertig.
Ich bin auch durch.
Du bist auch durch?
Ja.
Okay, also Marty Supreme, aktuell noch im Kino. Lustigerweise, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen, nachdem diese Folge online geht, ist der Film auch noch im Kinoclub hier in Erfurt zu sehen. Wir kriegen kein Geld dafür. Ich habe es nur lustigerweise durch einen Post letztens auf Instagram von denen mitbekommen. Also da könnt ihr, wenn ihr in Erfurt seid, ihn auch sehen. Geht am besten in irgendein Programmkino. Wir haben den jetzt aufgrund der Zeit und weil ich das nicht wusste, einfach, dass der im Programmkino läuft, haben wir ihn im großen Kino sozusagen gesehen, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Aber ihr wisst ja eh Bescheid. Und extrem sehenswerter Film. Wie gesagt, für mich einer der besten amerikanischen Filme der letzten Jahre. Ich kenne aus den letzten Jahren kaum einen amerikanischen Film, der eine so große motivische Vielfalt innehat und so interessant ist. Und ich bin völlig begeistert.
Ja, geht mir ähnlich. Sehr guter Film, absolute Empfehlung. Falls ihr die Chance habt, den Film noch im Kino zu gucken, macht das. Ansonsten wird er natürlich auch irgendwann auf den einschlägigen Plattformen erscheinen oder eben als Disc.
Man wandert auf jeden Fall ins Regal.
Absolut.
Das muss sein.
Ja, ja. Das ist schon ihr könnt allerdings auch noch Uncut Gems gucken. Oder All Good Things?
Stimmt. Ich habe mir die ganzen Namen aufgeschrieben. Good Time.
Good Time.
Also die Filmografie bisher ist Daddy Long Legs, Heaven Knows What, kenne ich beide nicht. Von Good Time zumindest gehört, mit Robert Pattinson halt.
Ja,
ne?
Ja.
Uncut Gems, beziehungsweise es ist eine Netflix-Produktion, dort findet ihr den Film unter dem Titel Der schwarze Diamant. Und genau, das ist jetzt der aktuellste von Josh Safdie. Und, okay, und vielleicht könnt ihr ja auch uns erzählen, wie The Smashing Machine so ist. Oder vielleicht gucken wir den auch nochmal. Mal gucken. Schauen wir mal.
Ich werde ihn, glaube ich, gucken. Also ich bin ziemlich gespannt jetzt, wo Marty Supreme dann doch so abgerissen hat, was da der Bruder alleine so gemacht hat. Ja, gucken wir mal. Daddy Longlegs, auf jeden Fall eine ganz gute Überleitung zur Folge.
Das stimmt, das ist mir gerade überhaupt nicht aufgefallen. Da hast du vollkommen recht. Ja, genau, wir haben es ja in der letzten Episode schon angekündigt. Longlegs besprechen wir. Du hast den ausgesucht. Ja. Aus dem Jahr 2024 von Oscar Perkins. Wir haben die Blu-ray, die es dazu gibt, werden wir gucken. Also ich zumindest, die hast du mir ausgeliehen, genau, von DCM Film, die auch 2024 erschienen ist. Ne? Also Longlegs mit Nicolas Cage von Oscar Perkins. Ich kenne den Film auch schon, fand den sehr geil und freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich mich ebenso.
Ja, dann macht's gut. Ciao.
Also, ciao.
Das war ein sehr abruptes Ende. Ja.